rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 262. Und wir reden heute, die englischen Wochen haben uns wieder erneut über zwei Spiele des VfB, über die 0:2 Niederlage in Basel am vergangenen Donnerstag, also vor genau einer Woche. Wir nehmen jetzt am 9. Oktober auf. Moment, weniger als eine Woche. Wir haben Freitag, Donnerstag, genau, also vor einer Woche. Am 9. Oktober nehmen wir auf und wir reden über das 1:0 des VfB gegen den ersten FC Heidenheim im 6. Bundesligaspieltag am vergangenen Woche. Und wir sind heute zu dritt von rund um den Brustring. Ich begrüße ganz herzlich den Yannick. Hi.
Servus, hi.
Und an der Technik heute der Chris. Grüß dich, Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, Yannick, diese zwei Spiele, viel Gesprächsstoff. Wir werden, denke ich, auch ein bisschen darüber reden, wo der VfB jetzt nach 6 Spieltagen steht. Nach 6 Spieltagen in der Liga und 2 Spieltagen in der Europa League und wie wir das Ganze bewerten. Wir wollen aber einsteigen mit ein paar aktuellen Themen. Und zwar fangen wir an mit Ermedin Demirovic. Die Verletzung passierte jetzt nicht während des Spiels, sonst hätten wir sie beim Spiel besprochen, sondern quasi am Montag. Und zwar hat er eine beginnende Fraktur der Fußwurzel und fällt damit mindestens 8 Wochen aus. Das hört sich für mich an wie kurz vor Mittelfußbruch. Hast du da schon mehr herausfinden können oder gelesen, was das genau bedeutet? Das hört sich erstmal an wie eine Vorsichtsmaßnahme, aber scheint ihn noch relativ lange zu beschäftigen.
Ja, also ich war zunächst einmal darüber schockiert über diese Verletzung, so wie wahrscheinlich jeder. In allererster Linie hat es mich mal interessiert, wie lange er jetzt fehlen wird. Und 8 Wochen sind, glaube ich, gerade so im Gespräch.
Ja.
Also das ist wirklich ein Brett. Nicht nur für ihn persönlich, sondern natürlich auch für den VfB. Herausgefunden, müssen wir mal vielleicht unseren Steffen fragen, der kennt sich da aus, den müssten wir vielleicht dann nochmal interviewen, aber ich hoffe, dass es nicht zu einem Bruch führt, beziehungsweise er da wirklich jetzt, weil man es im Beginnerstadium dann noch entdeckt hat, dass es da dann vielleicht auch ein Vorteil ist, aber da müsste man jetzt wahrscheinlich einen Arzt mal fragen oder jemanden wie den Steffen, der sich da in dem Bereich dann auch auskennt. Nee, eine gute Besserung an der Stelle für ihn natürlich. Mhm. Das ist mal das Allerwichtigste, dass er da schnell auch wieder rauskommt und wenig Schmerzen hat. Das ist natürlich, das steht dann erst.
Ja, das auf jeden Fall, um hier noch mehr gefährliches Halbwissen unter die Leute zu bringen. Meinst du, das hat was damit zu tun, dass er erst über 4 bis 6 Wochen unser einziger Stürmer war und quasi jedes Spiel bestritten hat?
Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach. Ich bin, wie gesagt, kein Mediziner, kein Physiotherapeut.
Komisch.
Vielleicht ist es auch wirklich, es ist jetzt eine freie Interpretation von mir, so eine Art Ermüdungserscheinung, Belastung kann es sicherlich sein. Ich meine, er ist ja auch Nationalspieler seines Landes, hat da ja wirklich auch ein Pensum, spielt da.
Stimmt, das hat er auch noch gemacht, ja.
Genau, da spielt er ja auch in der Regel immer durch, muss dann natürlich dann auch immer nach Bosnien reisen. Wir sehen es ja im Fußball, auch bei anderen Spielern, dass da eben die Verletzungen dann kommen, gerade auch bei den Jungs, die wirklich auch international unterwegs sind, sei es in Wettbewerben mit ihrem Verein oder dann eben auch mit der Nationalmannschaft ihres Heimatlandes. Und dementsprechend, ja, kann es sicherlich was damit zu tun haben, aber ich vermute, das hat sich halt einfach jetzt eingeschlichen, das ist passiert. Man muss es jetzt hinnehmen, man muss gucken, dass er in allererster Linie schnell wieder fit wird, dass er das gut verkraftet, und weil für ihn ist es sicherlich jetzt auch nicht einfach, er war gut drauf, er hat Leistung gezeigt, hat sich da jetzt auch wirklich in die Mannschaft reingebissen, was er ja auch vor der Saison als Ziel für sich und auch für den VfB ausgegeben hat, und dementsprechend ist es für ihn ja auch ein Rückschlag, deswegen erstmal alles Gute, und jetzt schauen wir mal, was in den nächsten Tagen da vielleicht auch nochmal berichtet wird.
Ja. Falls Medizinerinnen oder Mediziner anwesend sind im Chat oder ist an den Empfangsgeräten, meldet euch gerne. Ich glaube, der Niklas Nowak hat auch einen Artikel dazu geschrieben, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ich habe es noch nicht geschafft, da reinzulesen. Von einem aktuellen Spieler des VfB zu einem ehemaligen. Guido Buchwald, Yannick, ist gewählt worden in die Hall of Fame des deutschen Fußballs. Erstmal, wir kennen das ja aus dem US-Sport, braucht seiner Meinung nach auch beim deutschen Fußball eine Hall of Fame?
Ach ja, ich finde es eigentlich ganz gut, einfach auch um diese Spieler zu erinnern, wenn man sieht, wer da alles drin ist. Ich glaube, jeder Einzelne hat es verdient, dort drin zu stehen. Es ist einfach wie bei Musikern, da gibt es ja auch Hall of Fames in den verschiedenen Genres. Ja, warum denn nicht? Das tut ja keinem weh. Es ist eine schöne Auszeichnung für die Spieler und eben auch für den Guido Buchwald absolut verdient, hat viel geleistet, auch für den deutschen Fußball, ist Teil der legendären Weltmeistermannschaft von 1990, natürlich mit dem VfB, deutscher Meister, Pokalsieger,
Pokalsieger nicht, aber zweimal deutscher Meister dafür. Ja,
aber Pokalfinalist war er 86. Ja. Also von daher, schöne Geste, schöne Anerkennung und hat er absolut verdient, in diesem elitären Kreis dann auch mit dabei zu sein.
Ich wollte gerade sagen, also über die Qualifikation brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Aber du gerade mir so wundervolle Überleitungen legst vom Weltmeister zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Wir haben wieder diverse Nationalspieler, die unterwegs sind. Nübel, Stiller und Leveling spielen für Deutschland gegen Luxemburg und in Nordirland, wobei Leveling jetzt wohl mit Adduktorenbeschwerden erstmal wohl auf der Bank Platz oder auf der Tribüne vermutlich Platz nimmt. Er ist noch nicht abgereist, wenn ich es richtig verstanden habe, aber er hat aber Julian Nagelsmann hat noch jemanden nachnominiert für ihn. Wer nicht nominiert wurde, war Maxi Mittelstädt. Julian Nagelsmann hat es heute nochmal begründet, dass es nicht heißt, oder was heißt er begründet? Er hat erklärt, dass es dass der Situation bei den beiden Spielen geschuldet war. David Raum sei irgendwie bei Leipzig Kapitän. Dann hat er noch den Brown, glaube ich, von Frankfurt stattdessen auf der Linksverteidigerposition nominiert. Was sagst du zu der Nicht-Nominierung von Maxi? Man konnte bei Twitter ich lese ja bei Twitter über alles, was die Nationalmannschaft angeht, sowieso meistens drüber hinweg, aber da war die Empörung ja schon relativ groß.
Ja, also ich war auch sehr überrascht. Empört wäre jetzt zu viel gesagt, aber überrascht war ich schon. Zumal er ja auch David Raum und Maxi Mittelstädt in der Regel immer beide nominiert hatte. David Raum, das stimmt schon, der ist aktuell in sehr, sehr guter Form. Der ist Führungsspieler bei RB Leipzig. Der spielt auch bisher eine ganz starke Saison. Ich denke natürlich auch, er hat ja den jungen Brown dann nominiert, dass er da vielleicht auch nochmal diesen jungen Spielern jetzt auch eine Chance geben will. So wie er es ja auch heute in der PK gesagt hat. Und er hat ja auch mit Maxi ein langes Gespräch wohl geführt, hat ihm das begründet. Er weiß, woran es liegt und woran er auch vielleicht arbeiten muss. Wobei ich sagen muss, er eigentlich auch in einer, ich sag jetzt mal, nicht über vielleicht überragenden Form, aber stabil ist er.
Ich würde gerade sagen, ja. Das hat aber Nagelsmann auch, glaube ich, gesagt, ne? Dass er stabil ist.
Er bringt kontinuierlich seine Leistung. Ich denke eben auch, dass Julian Nagelsmann, weil eben der Kern der Mannschaft steht vielleicht schon an einigen Positionen, aber auf vielen Positionen gibt es eben auch in der Nationalmannschaft noch Baustellen. Und ich denke, Julian Nagelsmann will auch hier jetzt nochmal gucken, was gibt's für Alternativen? Und sind wir jetzt einfach froh, dann kann er hier sich weiter vorbereiten. Und ich denke, ja, so wie es Nagelsmann ja auch gesagt hat, die Tür ist für die WM nicht zu bei ihm und er wird sicherlich noch seine Länderspieleinsätze dann auch bekommen in dieser
Zeit. Ja, ich denke auch. Und wie gesagt, also in der aktuellen Phase bin ich auch um jeden froh, der in Stuttgart mit trainieren kann, hat ja auch heute beim Testspiel gegen Elversberg gespielt und auch, wenn ich es richtig sehe, einen Elfmeter reingemacht. Können wir vielleicht kurz noch einschieben. Genau, VfB heute Testspiel gegen Elversberg gewonnen. Mittelstädt per Elfmeter und Führich trifft nur in Testspielen scheinbar. Silas mit einem Comeback. Das war auch so. Konntest du schon irgendwas sehen von dem Testspiel? Gab es irgendwie was, ein Relive auf VfB-TV oder so? Gar nichts, ne?
Ich habe nur Bilder tatsächlich gesehen und eben den Ticker so ein bisschen verfolgt.
Ja. Elversberg natürlich auch, die haben, glaube ich, drei Nationalspieler abgestellt und die haben sicherlich auch gut durchgewechselt, aber ich meine, klar, unsere Ansprüche sind natürlich nicht, den zeitiger Tabellenführer zu schlagen, aber es ist jetzt auch kein Testspiel gegen Reutlingen oder gegen Groß Asbach oder so, also so wie wir es ja in der letzten Länderspielpause hatten.
Das ist eine sehr gute Truppe, die da zu Besuch gekommen ist zum Testen, also die sind nicht umsonst Tabellenführer, Auch wenn es sich das für uns immer noch so klein anhört, Elversberg und ja, aber die spielen richtig guten Fußball. Also muss man auch mal anerkennen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und deswegen denke ich, ist ein guter Test. Zurück zu den Nationalspielern. Luca Jacques wurde zum ersten Mal für die Schweiz nominiert. Ich glaube, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben noch keine Spiele stattgefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube,
manche haben schon gerade Spiele
tatsächlich. Ah, okay. Genau. Okay, genau. Also Luca Jacques mit der ersten Nominierung wir haben ja letztes Jahr gelernt von den Bernern für die Nazi. Ich würde sagen, immer noch komisch, das so auszusprechen. Bilal Elkanous, der ja schon für die WM qualifiziert ist mit Marokko, spielt gegen Bahrain und gegen den Kongo. Ata Karasor wurde wieder nominiert für die Türkei. Bin mal gespannt, ob der diesmal zum Einsatz kommt. Da gab es ja letztes Mal verschiedenste Gründe oder verschiedenste Diskussionen darum, warum er dann letztendlich doch nicht zum Einsatz kam. Badreddine Bouanani wurde für Algerien nominiert für die Spiele gegen Somalia und gegen Uganda. Und dann, wenn wir dann zu den U-Nationalmannschaften kommen, Schema spielt mit Spaniens U21 gegen Finnland in der EM-Quali. Das ist auch wenig überraschend, dass der in die U21 nominiert wird. Lazar Jovanovic und unser verliehener Spieler Jovan Milosevic sind für die U21 von Serbien berufen worden gegen Rumänien. Die machen ja nur Freundschaftsspiele, weil die U21 EM nächstes Mal in Serbien und Kroatien, weiß ich nicht. Serbien und Albanien stattfindet, genau. Bei der U21 wird aller Voraussicht nach Dennis Simon im Tor stehen oder zumindest ist er nominiert. Die spielen gegen Griechenland und Nordirland. Lustigerweise spielen die A-Nationalmannschaft und die U21 ich glaube, einen Tag versetzt in Nordirland. Beide.
Ja, genau.
Finn Jelsch wurde nicht nominiert, was aber jetzt angesichts der gerade ausgestandenen Verletzung keine Überraschung ist. Laurin Ulrich spielt für die deutsche U20, der ist ja gerade noch an Magdeburg verliehen, aber den beobachten wir natürlich trotzdem. Die spielen zweimal in Portugal und 12 Spieler aus dem NLZ sind für diverse U-Nationalmannschaften, deutsche und andere, nominiert. Also ich finde es aktuell, wie gesagt, gut, dass wir nicht zu viele Nationalspieler weg haben. Also gerade jetzt, wo Demirovic verletzt ist, hoffe ich natürlich, müssen wir natürlich alle Daumen gedrückt halten, dass Elkanous nichts passiert bei seinen Länderspielen. Warum, dazu kommen wir später noch. Und schauen wir mal, im besten Fall kommen sie mit Selbstvertrauen zurück. Noch ein letzter Punkt, wurde es auch nochmal thematisiert, angesichts der aktuellen Länderspielpause. Im nächsten Jahr, 2026, ab nächstem Jahr, soll es nicht mehr 3 Länderspielpausen in der Hinrunde geben, sondern auch 2. Wir können uns natürlich jetzt freuen, dass gleich nach dem zweiten Spieltag mal durchgespielt wird auch. Dafür ist die Länderspielpause, die jetzt gerade stattfindet, ist länger. Und zwar geht die nächstes Mal vom 21. September bis zum 6. Oktober. Das sind, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, 2,5 Wochen. Also de facto 3 Wochen. Das heißt, du hast 2 Wochen in Folge keinen Ligabetrieb. Was findest du besser, Yannick? 3 Pausen, wo dann nur ein Spiel, ein Wochenende kein VfB ist? Oder 2 Pausen dafür, aber 2 Wochen in Folge kein VfB?
Ich glaube, für die Spieler ist es tatsächlich mit diesem neuen Modell etwas besser. Weil sie dann natürlich auch nicht innerhalb kürzester Zeit irgendwie 2, 3 Spiele absolvieren müssen, plus dann, je nachdem, wo sie spielen, auf einem anderen Kontinent, dann noch die Reisestrapazen mitnehmen innerhalb kürzester Zeit. Ja, für uns natürlich als Kinder der Bundesliga, sage ich mal, als Menschen, die gerne dem VfB dann auch im Stadion verfolgen, ja, eine weitere Durststrecke. Ich bin mal gespannt, ob's wirklich mehr bringt. Aber auf den ersten Blick, klar, für die Spieler, für die Vereine, vielleicht auch besser, was die Planung dann angeht, Belastungen etc. pp.
Ja, also ich finde es auch gut, wenn nicht direkt nach 2 Spieltagen schon wieder Pause ist, weil das nervt ehrlich gesagt ein bisschen. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich gucken, wenn man jetzt die letzten 14 Tage zurückgeht, da haben jetzt 2 Europa-League-Spiele stattgefunden. Die müssen dann entsprechend auch verschoben werden. Fängt das Ganze dann später an? Ist es früher? Ich meine, das sind, glaube ich, die Abstellungsphasen, die FIFA beschlossen hat. Das heißt, die UEFA schaut auch so ein bisschen in die Röhre mit ihren Wettbewerben. Schauen wir mal, wie das dann nächstes Jahr sein wird im Herbst. Wir werden hier an dieser Stelle drüber reden. So, bevor wir jetzt auf unsere beiden Spiele kommen, möchten wir noch ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun, entweder über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um eine kleine monatliche Unterstützung. Der Erik hat auch vor ein paar Wochen hier gezeigt, was man als Einsteiger oder als Einsteigerin neu bekommt, als Starterpaket. Und je nach Unterstützung bekommt ihr dann auch eine besondere Belohnung. Und zwar ist es eine Danksagung bei uns im Podcast. Und zwar der Daniel unterstützt uns mit $10 im Monat und wird deswegen in jeder Folge genannt. Genauso wie der unterstrich Zylinder, der uns mit $5 im Monat unterstützt. Und stellvertretend für alle, die uns mit $2 im Monat unterstützen, nennen wir diesmal den Christian. Und an dieser Stelle vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Wenn ihr uns nicht regelmäßig unterstützen wollt, sondern eher unregelmäßig, dann könnt ihr das auch gerne über PayPal tun. Und schon kleine Spenden helfen uns, hier den Podcast am Laufen zu halten. Das setzen wir entweder für die laufenden Kosten ein oder wie so schön, für so schöne Sachen wie diesen Hintergrund, den ich mir zugelegt habe, hier für den Livestream. Oder neue Mikros, dieser Mikroständer bei mir, der geht auch auf den Nacken vom Podcast sozusagen. Genau. Und alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. So, und wir blicken erstmal auf das Spiel, bei dem wir beide vor Ort waren. Abenteuerlich. Vielen Dank nochmal an die beiden, die mich mitgenommen haben nach Basel. Winnie 1893 heißt er bei Blue Sky. Genau. Also, Yannick, war es dein erstes Mal im Joggeli im St. Jakob Park zu Basel?
Ja, tatsächlich. War mein erstes Mal. Hab mich auch sehr drauf gefreut. Ja, sehr traditionsreiches Stadion. Er wurde zwar vor ein paar Jahren neu aufgebaut, aber hat einfach auch so eine Geschichte, ist ein Mythos auch. WM 54 natürlich auch da so ein bisschen für die Geschichtsinteressierten unter euch. Da hat das Halbfinale stattgefunden damals.
Aber damals noch ohne Supermarkt, oder?
Ja, damals noch ohne Shopping Center, das ist richtig. Da war ich auch tatsächlich drin. Das ist natürlich für unser eins sehr ungewohnt. Jetzt die Crowdhopper unter euch, die in der Schweiz öfter mal unterwegs sind, die werden das kennen, weil das ist wohl in der Schweiz sehr üblich. Gibt's wohl auch in Bern und anderen Standorten, dass man da irgendwie so ein Einkaufscenter mit reinbaut. Gut. Das ist dann natürlich, das sind so Auswüchse, die wollen wir, glaube ich, in Deutschland alle nicht haben, aber die gibt's in anderen Ländern eben. Auch in England ist es ja teilweise so. Nee, hab mich riesig gefreut und natürlich auch auf den Gegner, auf die gegnerische Fanszene, weil die natürlich auch einen entsprechenden Ruf haben und so viel kann ich sagen, da kann ich auch vorgreifen. Also mich haben sie absolut überzeugt. Jetzt nicht mit den Szenen vor dem Spiel, aber dort während der Partie wirklich ganz, ganz stark. Habe ich selten so kontinuierlich und
auch so stabil in der Breite so des Blocks.
Und ne? Man muss ja auch sagen, es waren nicht viele von der Masse und daran sieht man wieder, es macht einfach dann auch die Klasse der Einzelnen aus, dass da wirklich jeder mitmacht, jeder mitsingt und dann kann es auch in einem kleinen Mob in Anführungsstrichen wirklich auch ein schönes Bild ergeben. Nee, war sehr gespannt und hab natürlich auch gedacht, okay, da kann jetzt der VfB einen riesigen Schritt auch machen.
Ja. Kam dann anders. Nochmal vielleicht kurz, wenn wir schon die ganzen Themen rund ums Spiel, können wir vielleicht nochmal kurz vorab abräumen. Zum einen diese Szene da an der Ecke, also quasi, es war ja vom Gästeblock aus gesehen links, die ganze Großteil der Hintertortribüne, wenn ich es richtig gesehen habe, voll mit Stuttgartern und rechts vom Gästeblock, auf der, war das dann die Haupttribüne, waren auch noch relativ viele Stuttgarter und es müssen wohl, also wie ich es mitbekommen habe, das ist auch wieder nur Hörensagen, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, sind wohl Basler, die gerade entlang gekommen, also die uns gegenüber lag sozusagen, haben dann versucht irgendwie einen Schal, also ich habe gehört, die hätten versucht, einen Schal von einem Kind zu zaubern, das ist aber nur Hörensagen. Und daraufhin hat sich dann das Elternteil, was dann dabei war, gewehrt und dann, oder der Vater war es, glaube ich, und dann ist es eskaliert. Ich habe nur von aus dem Block gesehen, wie Sturmhauben übergezogen wurden und Leute versucht haben, aus dem Block rauszukommen in den Block nebendran und irgendwie nach 15 Minuten wieder zurückkamen. Was dann aber, weil ich noch hinter der Tribüne war, was dann dort passiert ist, habe ich außer den Videos, die dann kursierten, wo 10 Leute von beiden Seiten einen Zaun boxen, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ich glaube, ich habe einen schönen Tweet irgendwo gesehen, I think the fans won. Ich glaube, der Zaun hat gewonnen. Ja, genau. Also was hast du da noch mehr mitbekommen? Ich meine, wir müssen das hier nicht irgendwie an irgendwelchen Internetvideos aufgeilen, aber es ist natürlich schon mal interessant, nochmal zu wissen, ja, es zustande gekommen ist.
Genau, also es kursieren ja mehrere Versionen, wie es letztendlich zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist. Fakt ist, Es wurde schon vor dem Spiel auch eine Warnung herausgegeben, dass eben die Basler sich frei in ihrem Stadion wohl bewegen können. Mhm. Da das Stadion ja auch relativ, ich sag mal, kompakt ist.
Die Wege sind kurz, ja.
Ja, die Wege sind kurz und es war einfach klar, dass die Basler angepisst sind, dass so viele Stuttgarter da sind, weil ich glaube, das kennen die so aus ihrem regulären Spielbetrieb nicht in der Form. Und wie es letztendlich dann zu dieser Eskalation gekommen ist vorm Spiel, der Eskalation in Anführungsstrichen, war ja dann auch wirklich nach ein paar Minuten wieder vorbei. Ja, ich habe auch diese Version gehört, die du gehört hast. Ich habe aber auch gehört, dass wohl Stuttgarter Teile der Choreo zerstört hätten. Das haben einige Basler dann in den sozialen Medien
gemacht.
Es wurde ja so eine Choreo gemacht von
mit dem Drachen.
Genau.
Ich glaube, es sollte ein Drachen sein, ja.
Genau, die ging ja auch über diese Gegengerade, Familienblock oder wie das genannt wird. Ja, sind unschöne Szenen, ist natürlich immer blöd, wenn sowas passiert, wenn es da wirklich um ein Kind geht, das ist natürlich, das muss man dann auch hinterfragen, weil das geht einfach nicht und ja, ich bin einfach froh, dass Leute nicht zu Schaden gekommen sind und dass da auch wirklich dann alles doch noch relativ normal verlaufen ist.
Naja, also was ich halt mitbekommen oder gehört habe, was wieder wie viele hören sagen, aber beziehungsweise das ist wirklich aus erster Hand, dass da jemand, der war auch mit seinem Sohn da und da müssen wohl viele Kinder, die dann in dem Block, neben dem Gästeblock, müssen wohl viele Familien auch gewesen sein, die Kinder, die dann natürlich ziemlich verstört waren.
Ja.
Ob der dem Gerenne und dem Geboxe, wie gesagt, ich glaube insgesamt, wenn man sich die Videos anschaut, ist es eine überschaubare Situation gewesen, aber trotzdem nicht so schön. Was umso schöner war, fand ich, war die zum einen, ich meine, unser eigenes Intro war auch ganz cool, muss ich sagen, mit den Blinkern und dem Rauch. Man hat natürlich weniger Platz als die Basler, die über die gesamte Gegengerade und dann in ihre Kurve rein einen Drachen mit Pappen gebildet haben. Der dann Feuer gespuckt hat. Also müssen sie irgendwie, keine Ahnung, ein Bengalo an einem Seilzug irgendwie entlang geführt haben, also irgendwas Brennendes. Und dann über dem Spielertunnel ging dann das Feuerwerk ab. Also dass man irgendwie über eine ganze Kurve oder zwei Kurven, über das ganze Stadion, das haben wir auch schon gemacht. Ich finde es aber genauso beeindruckend, dann so eine sowas dahin zu machen, was jetzt nicht so flächig ist wie rot-weiße Streifen, ohne dass ich es irgendwie vergleichen will, weißt du, aber so der Detaillierungsgrad, der fand ich schon beeindruckend, als der Drache sich dann abzeichnete auf den Kran.
Also eine absolut tolle Idee, da steckt natürlich auch sehr viel Aufwand dahinter, sehr viel Kreativität und ja, da haben die Basler halt gleich mal gezeigt, warum sie ja auch als eine der besten Fanszenen in der Schweiz gelten, wenn nicht sogar die beste. Also ich muss sagen, das war wirklich richtig gut. Auch die Zaunfahnen, die sie da aufgehangen hatten, dann danach, sah richtig gut aus, stimmiges Bild. Keine große Kurve, aber wie wir schon gerade gesagt haben, wirklich qualitativ sehr, sehr hoch. Also in meinem persönlichen Ranking in den Top 5 auf jeden Fall.
Ja, nee, das war auf jeden Fall schön. Das Intro des VfB war eigentlich auch schön, hatte aber natürlich die erwartbaren Folgen, wie heute bekannt wurde. Der VfB ist jetzt auf Bewährung. Wir sind ja, glaube ich, schon nach dem Atalanta-Spiel für Heimspiele auf Bewährung. Jetzt sind wir auch auswärts auf Bewährung. Und zwar, wenn beim nächsten Mal, also wenn das nächste Mal Pyro im Gästeblock, in unserem Gästeblock, also wenn wir irgendwo sind, gezündet wird, dann ist automatisch, findet das nächste Europapokalspiel, Auswärtsspiel des VfB automatisch ohne Fans statt. Meine Vermutung ist ja, und ich bin natürlich überhaupt nicht tief drin in der Szene, meine Vermutung ist ja, dass man wusste, dass man sich das hier leisten kann, weil der Weg kurz ist und der Transport relativ einfach. Und meine Hoffnung ist auch, dass man das in Istanbul in zwei Wochen nicht macht, auch wenn es natürlich reizt bei der Gegenkurve, aber einfach, weil man, glaube ich, schon genügend, die Faninfo kam ja auch jetzt raus zum Fenerbahce-Spiel, da wird sowieso schon schwer genug, glaube ich, also nicht, dass das jemals ein Problem gewesen wäre, aber ich glaube, es gibt genügend andere Themen, als noch Pyro in größeren Mengen reinzuschmuggeln.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da muss man auf andere Punkte achten, wenn man dort ist,
vor Ort. In Deventer sind es nur 500 Leute. Ich glaube, das hat man auch relativ überschaubar, weil was mir aufgefallen ist, auch, dass immer wieder Bengalos angingen, jetzt in Basel. Das war so ein bisschen wie Relegation damals gegen HSV, wo da auch ständig überall irgendwas anging, da in Hamburg, wo ich mich auch so ein bisschen frage, wie koordiniert das wirklich ist oder ob einfach jeder gezündet hat, was er mitgebracht hat. Genau, und dann in Deventer sind es nur 500 Leute, da ist es auch relativ überschaubar, sodass eine Auswärtsreise ins Stadio Olimpico dann im Januar uns nichts im Wege steht. Also ich unterstelle mal, dass man das auch wenn die natürlich diese Kollektivstrafen der UEFA komplett scheiße sind, ja? Also warum werde ich bestraft, wenn jemand anders etwas Unerlaubtes macht? Klar, da wird natürlich versucht, den internen Druck zu erhöhen innerhalb der Fanszene, aber letzten Endes ist es Sippenhaft und Kollektivstrafe. Und ja, hat eigentlich mit einer aktiven und mit Respekt für die Fans auch nichts zu tun. Also einfach alle VfB-Fans für zu bestrafen. Ich meine, das Größte war ja noch Lazio damals 2011, 12, mhm. wo Lazio Fans Scheiße gebaut hatten, ist mal ganz platt gesagt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nicht, ob es irgendwas Rechtsextremes war oder ob es Ausschreitungen waren, wie auch immer. Auf jeden Fall, da musste das Spiel komplett dann zum Geisterspiel werden. Und da hatten die VfB-Fans da überhaupt keinen Anteil dran. Das war ja quasi nur das Verschulden, in Anführungsstrichen, der Lazio-Fans. Und also, ja, keine Ahnung. Aber gehst du auch davon aus, dass dieser Zeitpunkt bewusst gewählt wurde und dass man jetzt bei den nächsten Spielen das bewusster auch sich zurückhält, auch wenn man die Regelung vielleicht scheiße findet?
Ja, also ich unterstelle da jetzt auch mal den, ich nenne sie jetzt mal Verantwortlichen oder Leuten, die da auch in der Szene führend sind, dass sie da wirklich auch mit Bedacht jetzt vorgehen und genau wissen, was es bedeutet oder was es bedeuten kann. Ich meine, die Ansage der UEFA ist ganz klar, kommt es nochmal vor, dann gibt's eben dieses Geisterspiel und das
Ziel. Nee, nicht Geisterspiel, Gästeblock gesperrt.
Also Gästeblock, genau, also Geisterblock, ja. Genau. Deswegen, wir alle wissen, das macht die UEFA auch. Es gab es auch in der letzten Saison, dass da vereinzelt dann auch Fanszenen kollektiv bestraft worden sind. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein Unding. Ja, aber ich glaube, da wird jetzt auch mit Bedacht gehandelt. Bin ich absolut überzeugt davon.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Sportlichen. Und zwar zur Startaufstellung gegen Basel. Nübel im Tor war wenig überraschend. Mittelstädt auf links und dann in der Innenverteidigung nicht Chavot, sondern Hendricks und Jaquez, daneben dann Assignon. Kannst du verstehen, warum er Chavot draußen gelassen hat in diesem Spiel?
Nee, kann ich nicht.
Gut, also, ich auch nicht.
ich hätte Chavot tatsächlich spielen lassen. Klar, kannst natürlich wieder sagen, Belastungssteuerung. Hendricks hatte überzeugt im Celta Vigo-Spiel, hat da wirklich gekämpft wie ein Löwe, hat da wirklich, ist da auch vorangegangen und hat es natürlich auch absolut verdient zu spielen, aber Chabot ist einfach so ein wichtiger Fixpunkt für mich in der Mannschaft und deswegen hätte ich ihn mir schon gewünscht, weil klar, wir sind als Favorit oder der VfB ist als Favorit angereist, aber du wusstest natürlich auch, was da auf dich zukommt, was für eine Atmosphäre, dass natürlich die Basler auch ein bisschen unter Zugzwang stehen vor eigenem Publikum, da natürlich dann auch sich keine Blöße geben wollen und deswegen hätte ich mir da schon einen Chef Chabot gewünscht. Ob es nachher anders ausgegangen wäre, das ist natürlich jetzt wieder ins Blaue reinfabuliert, aber ja, also das habe ich nicht so ganz verstanden. Assignon, okay, mit seiner Dynamik, mit seinen offensiven Ansätzen. Das ist vielleicht dann auch taktisch vielleicht so ein Ding gewesen, aber ja, Chabot, das habe ich nicht verstanden.
Ja, ich auch nicht. Ich hätte mir in dem Spiel, also gerade weil du halt auf so eine Mannschaft triffst und ich meine, Basel, da kommen wir auch später noch zu, das ist ja jetzt nicht so, Basel ist nicht Heidenheim, ist mal ganz platt gesagt. Ja, also die spielen halt oder haben jetzt letzte Saison, klar, die hatten auch eine lange Durststrecke, was den Titel angeht, aber die sind Meister und Pokalsieger geworden. Die haben Champions League Quali gespielt. Das ist keine Laufkundschaft. Ja? Also ich meine, ja, wir haben letztes Jahr den Schweizer Meister auch mit 5:1 aus unserem Stadion geschossen. Aber nichtsdestotrotz, also und du hast halt Spieler wie Shaqiri eben. Und ich hätte mir da auf unserer Seite auch ein bisschen mehr Erfahrung, Stabilität, ein bisschen mehr Chabot halt einfach gewünscht.
Ja, und der VfB ist vielleicht auch dann doch noch nicht so weit in seiner Entwicklung, dass man dann wirklich jedes Mal so eine Schweizer Mannschaft herspielt. Das ist dann eben auch noch so ein Faktor, der da eine Rolle spielt.
Genau. Und die zweite Nicht-Nominierung, die ich nicht verstanden habe, war Elkanus. Also Doppel-Sechs war das Stiller und Schema, was jetzt nicht überraschend war, weil Atakan Karasor ja aktuell nur ein Wechselspieler ist. Leveling links, Buanani rechts, kann ich auch noch alles nachvollziehen, Dimirovic vorne, aber dann Tomasch auf der 10 statt Elkanus. Und ich meine, wir reden ja später nochmal über Bilal Elkanus, der momentan wirklich, ich würde fast sagen, unser formstärkster Spieler ist, auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Warum er den in diesem Spiel erst später eingewechselt hat, der kam ja dann erst in der 69. Minute, das habe ich nicht verstanden. Und also gerade was das Offensivspiel angeht, okay, wir kommen, reden gleich über das frühe 1-0, aber der hätte, glaube ich, den Unterschied gemacht. Und zwar lange bevor er gekommen ist, hätte er schon den Unterschied machen können. Da habe ich nicht verstanden, warum man ihn jetzt für dieses Spiel schont. Wir hatten Sonntag gespielt davor in Köln. Du hattest ein paar Tage, es ist jetzt nicht irgendwie Samstag, Dienstag oder sowas gewesen, wobei es geht dann, glaube ich, nicht. Aber ja, also ich hätte Elkanus auf jeden Fall in die Startelf gestellt und hätte ihm dann halt gegen Heidenheim später reingebracht. Gut, da war er dann auch entscheidend. Na, und ich möchte es auch nicht irgendwie sagen, dass die Heidenheimer, ich möchte auch nicht, dass wir die Heidenheimer unterschätzen, aber wenn du schon, und wenn du danach eine Länderspielpause hast, wenn du schon rotierst, dann lass doch Elkanus zumindest mal die ersten 60, 70 Minuten drauf und im Zweifelsfall, wenn es nicht läuft, dann muss er halt länger, dafür schont sie ihn halt gegen Heidenheim. Aber ihn jetzt hier nicht starten zu lassen, unseren besten Spieler gerade, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Wie siehst du es?
Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, er hätte auch gerade in dieser Phase der Partie, wo der VfB ja angerannt ist, hätte er, glaube ich, dem Spiel richtig gut getan, weil er eben, du hast es gerade richtig gesagt, er ist ein Spieler, der den Unterschied macht. Gerade, das ist einfach so, das muss man nach so kurzer Zeit auch dann wirklich mal so deutlich sagen, er kann ein Spiel, und das haben wir dann auch gegen Heidenheim gesehen, alleine entscheiden, mit seinen Skills, mit seinem Impact, den er mitbringt, und deswegen, ich hätte ihn mir auch wirklich in der Startelf gewünscht, und man hat ja dann auch gesehen, genau diesen Faktor, den ich jetzt auch gerade beschrieben habe, der hat ja komplett gefehlt dann auch. Mhm. Nichts gegen Tomasch. Tomasch ist auch einer, der rennt viel, der versucht auch Räume frei zu machen, der bringt Geschwindigkeit mit Dynamik, hat eine tolle Technik am Ball, versucht dann auch immer mal wieder seine Tricks, die ja auch wirklich dann den Gegner verwirren und auch dann zum Erfolg führen können. Aber Elkanus ist einfach gerade, der ist einfach in der Top-Form und bringt noch mal mehr Kreativität, noch mal mehr Spielintelligenz mit, die dann vielleicht anderen Spielern auch so ein bisschen abgeht. Also ohne jetzt Tomasch da jetzt irgendwie zu schlecht zu reden. Der spielt auch gerade richtig gut und ist wichtig, aber ja, Elkanus ist eben gerade der Formstärkste, zumindest in der Offensive auf jeden Fall.
Ja, sehe ich auch so. Naja, die Offensive wurde dann erstmal nicht mehr beschäftigt, vielmehr unsere Defensive. Basel hatte eine erste Halbchance und dann folgte schon nach 3 Minuten das 1-0 durch Albian Ayeti, wird da vermutlich ausgesprochen. Das Ganze geht schon los mit einem Ballverlust von Stiller im Mittelfeld. Auch nicht der erste unnötige Ballverlust in den beiden Spielen. Also ich habe einige Spiele, wo ich mich gefragt habe, wie kann das sein, dass ihr von hinten Bälle abgenommen bekommt? Also aus eurem Rücken, warum redet da keiner miteinander auf dem Platz? Dann erobern wir den Ball wieder und dann kommt Asignon, der den zurück zu Nübel spielen will. Irgendwie auf jeden Fall will er den Ball sichern und spielt dann halt genau Ayeti in die Füße. Der läuft ein paar Schritte und schießt dann unhaltbar für Nübel ein. Was war das? War das Aufregung? War das Konzentrationsschwäche? Kannst du das erklären, warum wir schon wieder so ein dummes, also ich meine, wir hatten am Sonntag haben wir erst nach 4 Minuten Gegentor kassiert in Köln. Was war da los, deiner Meinung nach?
Ja, das, du hast ja gerade richtig gesagt, das ist auch schon in Köln passiert und es ist einfach, ja, glaube ich, eine Art Konzentrationsschwäche, dass man dann eben auch nicht aufpasst, Kommunikation auf dem Platz. Jetzt kann man natürlich ganz böse behaupten, die Abwehr ist nicht eingestellt oder die Mannschaft wird ständig durchrotiert. Da fehlen vielleicht die Abläufe, aber das lasse ich nicht gelten, weil das ist mir dann auch ein bisschen zu einfach. Da muss Asignon einfach gucken, da muss er vielleicht auch länger den Kopf oben haben, weil er spielt ihn ja wirklich perfekt dem Ayeti in den Lauf. Also ja. Das war ja wirklich ein richtiger Scorer, schöne Vorlage. Ja, der Ayeti macht es natürlich auch clever. Der lauert natürlich da auch drauf. Also die Basler waren von Ludovic Mann ja auch gut eingestellt, muss man, glaube auch an der Stelle auch nochmal erwähnen. Aber Das darf natürlich so nicht passieren. Das kann passieren, ja. Nochmal, Fußball ist auch ein Fehlersport, 5 € ins Phrasenschwein, das ist so. Und dann, klar, du bist dann vielleicht auch aufgeregt und ja, und Europacup und ja, trotzdem doof, weil du da natürlich dann in Baslern wirklich so die Tür geöffnet hast letztendlich. Aber, und das gehört zur Wahrheit eben auch dazu, es war ja danach noch genug Zeit. Sowas kann immer passieren, das passiert auch mal Mannschaften in der Champions League, Real Madrid, Barcelona, mal krasser Vergleich jetzt, denen passiert sowas auch mal, aber schlagen dann halt zurück und das ist dann eben halt leider nicht passiert und dementsprechend, ja, schade. Man hat sich in der Situation und dann auch später im Verlauf des Spiels einfach wieder selber geschlagen. Also man hat sich selber alles zerstört einfach.
Ja, und du machst dir vor allem mal wieder unnötig das Leben schwer. Also das ist halt das, was mir in diesen frühen Gegentoren nervt, ja. Okay, Köln war vielleicht noch mal ein bisschen anders drauf. Die waren auf Angriffe eingestellt. Für Basel, also das hat man auch an den Reaktionen gesehen, für die war das eine Überraschung, gegen uns zu gewinnen. Die haben damit nicht gerechnet. Und wenn du dann so früh so ein Geschenk kriegst und was ist nichts anderes als ein Geschenk, dann nimmst du das natürlich und läufst erstmal damit. Ja, und genau das haben die Basler getan, beziehungsweise die haben uns ja fast noch überrannt. Agbonifo dann nach 18 Minuten an den Pfosten. Dimirovic hatte zwischendurch noch einen Kopfball, der dann pariert wurde, der war aber eben abseits. Und der VfB, also gerade über die Flügel, so viele Bälle, die dann irgendwie auf den Flügel gekommen sind, wo dann niemand war, der VfB hat sich regelrecht überrennen lassen, teilweise. Und das fand ich schon krass. Also ja, es ist eine spielstarke Mannschaft, die wir ins Spiel haben kommen lassen, was auch ein bisschen unsere eigene Schuld ist. Aber dass wir uns dann so überrennen lassen, da hat mir ehrlich gesagt ein bisschen, also das war einfach nervig. Also du musst, wir kommen gleich noch zum Fazit der Halbzeit, aber im Grunde kannst du es jetzt schon sagen, bevor wir über diese 3 Chancen in der Nachspielzeit reden, der VfB kann froh sein, dass es zur Pause 0-1 stand, oder?
Ja, definitiv. Also wenn da die Basler effizienter mit ihren Chancen umgehen, abgezockter sind, dann gehen die mit einem 3-0 in die Pause und dann kann es natürlich richtig bitter werden. Mhm. So haben sie uns eigentlich noch am Leben gelassen als VfB. Und das war dann auch so meine Hoffnung, auch in der Halbzeit, dass man eben sagt, okay, man resettet sich jetzt und geht raus und versucht schnell den Ausgleich zu machen. Aber ja, die Basler haben uns einfach komplett den Schneid abgekauft an diesem Abend. Mit einfachsten Mitteln, Manndeckung, gutes Gegenpressing, schnelles Umschalten, lange Bälle hinter die Kette, wo ich mir auch bei der einen oder anderen Situation gedacht habe, Leute, wie naiv kann man denn spielen? Also es war auch so eine Portion Naivität irgendwie dabei.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also da stehen sie viel zu hoch an der Mittellinie und wissen ganz genau, da ist ein Shaqiri, der übrigens auch an dem Abend ein absoluter Faktor war, weil der wirklich überall war. Der war auf dem Flügel, der war hinter der Spitze, der hat immer für Unruhe gesorgt, ist als Kapitän für seine Mannschaft, für den FC Basel vorangegangen. Und ja, wir lachen da oft drüber, über solche Spieler. Ah, der ist ja alt und ja, genau, der sieht lustig aus, aber der Junge kann halt verdammt gut kicken. Das muss man einfach mal anerkennen. Und der ist nicht umsonst immer noch Schweizer Nationalspieler und beim FC Basel ein ganz, ganz wichtiger Faktor an diesem Abend gewesen.
Ja, also, ist er nur 33, anders als der Torwart.
Und der hat halt leider Gottes, und das kommt dann halt auch noch dazu, dann hast du dann eben typisch für den VfB irgendwie noch einen Spieler in der gegnerischen Mannschaft, der irgendwie das Spiel seines Lebens macht. Das war in dem Fall dann Marvin Hitz, der alte Haudegen.
Und ja, wobei, wo wir gerade bei Marvin Hitz sind, also ich fand, der war klar schon gut, ne? Der hat seine Mannschaft im Spiel gehalten, aber wir haben auch direkt auf den geschossen teilweise. Also dieser Kopfball, ich weiß nicht mehr, der kommt, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Ja. Dieser Kopfball, der kommt auch direkt auf ihn drauf. Ich weiß nicht mehr, von wem der war. Ich glaube, Schema war das genau. Der köpft halt direkt auf Hitz. Ja.
Genau, zentral,
ja. Oder auch diese Chance von Tomas in der zweiten Halbzeit, wo wir dann den...
Da wären wir wieder beim Thema, was du ja gerne immer ansprichst, die Qualität der Abschlüsse beim VfB. Ja. Das ist eben auch ein... Aber damit machst du ja so einen Keeper auch stark.
Mit ja, klar.
Mit gehaltenen Ball...
Schön warm geschossen.
Kriegt der mehr Selbstvertrauen. Und das ist natürlich auch ein abgezockter Typ, der Marvin Hitz. Der hat schon viel erlebt. War bei Dortmund, bei Augsburg in der Nationalmannschaft. Also das ist ja dann auch einer, der lässt sich da nicht hinreißen. Der macht dann auch mal eben dann gegen Ende so Scherze, legt sich auf den Ball drauf, provoziert ein bisschen und bringt dadurch dann noch mehr Unruhe beim VfB rein. Und ja, und das nervt mich einfach, dass sich dann die Jungs von sowas irgendwie so komplett verunsichern lassen, naiv spielen, so sich den Schneid einfach wieder abkaufen lassen. Das habe ich auch schon oft gesagt hier im Podcast, aber das war wieder so ein typisches Beispiel. Du bist eigentlich, du hast die Möglichkeiten zurückzukommen ins Spiel und schlägst dich dann wirklich selber. Nicht, weil der Gegner dich herspielt, an die Wand spielt. Wenn uns jetzt der FC Basel an die Wand gespielt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, gut, sind wir vielleicht zu schlecht, dann ist es halt so, müssen wir anerkennen. Aber ja, bei allem Respekt, das wäre halt wirklich auch so ein Spiel gewesen, wo du wichtige Punkte hättest sammeln können für ein mögliches direktes Weiterkommen, was jetzt eben nicht unmöglich ist, aber schwieriger geworden ist. Ja, Gegner werden ja auch nicht einfacher, das muss man auch mal sagen.
Wobei ich schon in der ersten Halbzeit, also die drei Chancen, die du dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann stattfanden, also da hatten wir echt nochmal Glück. Zuvor gab es noch eine Chance für den VfB, ja. Quasi analog zum Köln-Spiel, kriegt der VfB einen Elfmeter gepfiffen, ich glaube gegen Tomasz war es, der einen Fuß auf den Schlappen oder Schlappen auf den Fuß bekommt. Und dann steht er mit dem Demirovic da, steht, der VAR, was glaube ich der gleiche war, der das Paris-Spiel letzte Saison gepfiffen hat, checkt, also der lässt erst den Elfmeter, schickt Leute aus dem Strafraum raus, lässt den Ball da liegen, lässt den Schützen da hinstellen und dann checkt er noch. Und das, sowas verstehe ich nicht. Also wie amateurhaft kann man diesen VAR-Quatsch bitte aufziehen, dass du jemanden da hinstellst und sagst, Moment mal, ich hätte beinahe schon den Elfmeter schießen lassen, jetzt muss ich aber doch nochmal nachhören. Also dann warte halt erst, ja. Du machst dir doch selber unnötig viel Druck, du bist noch mehr unter der Beobachtung, ja. Alle stellen sich schon auf den Elfmeter ein, ja, und er mit Demirovic auch. Was ich an Demirovic nicht verstanden habe, ist, warum er da die ganze Zeit einschussbereit steht. Also so lange, wie der da gestanden hat, war mir eigentlich schon klar, dass der nicht reingeht. Warum? Entweder er nimmt sich den Ball und geht nochmal raus aus dem Strafraum, oder er lässt den Ball da liegen. Ich weiß nicht, ich glaube, in der Situation muss der Ball da liegen bleiben. Dann geh halt nochmal aus der Situation raus. Ja? Geh ein paar Schritte weg, guck in eine andere Richtung, sprich mit deinen Teamkollegen, keine Ahnung. Ich spiele nicht aktiv, ich habe nie wirklich in einem Verein aktiv Fußball gespielt. Du bist aber auch im Amateurfußball selten in der Situation, dass du 2 Minuten auf den Elfmeter wartest. Keine Ahnung. Also ich hätte mir gewünscht, dass er da clever genug ist, um aus der Situation rauszugehen, weil das war klar, also Demirovic, ja, toller Stürmer, aber das war klar, so eine Situation, die arbeitet gegen ihn, weil er ist halt einfach, der viel nachdenkt. Ja, wir hatten das schon mit dem Elfmeter gegen Köln, wo er gesagt hat, ja, ich schieße jetzt immer nach links unten. Es hat dann auch nach links unten geschossen und Hitz hat gehalten. Der war eigentlich gar nicht so schlecht geschossen, fand ich. Ja, keine Ahnung. Also mich hat das genervt, dass er da nicht einfach versucht hat, sich aus der Situation ein bisschen rauszunehmen. Weil 2 Minuten im Tunnel bleiben ist, glaube ich, schwierig. Wie hast du die Situation gesehen?
Ja, also im Stadion hast du dann eben gleich gemerkt, okay, der Schiri zeigt auf den Punkt. Demirovic geht, wie du es gerade beschrieben hast, direkt hin. Ich glaube, er war so sehr in seinem Fokus dann drin, weil er wahrscheinlich auch gedacht hat, okay, er darf jetzt gleich schießen. Ja. Und dann gibt's ja manchmal noch, wenn dann der Schütze schon dasteht, vielleicht nochmal kurz ein kleines Feedback vom VAR oder wird nochmal schön was gegengecheckt. Aber das sind ja dann immer nur ein paar Sekunden. Und ich glaube, er war da dann einfach so drin in dieser Geschichte, dass er das gar nicht mehr, ich glaube, der hat gar nicht mehr gewusst, wo er steht. Also, aber klar, ein paar Sekunden, ein paar Minuten kommen dir da halt dann wirklich viel, viel länger vor. Das kennen wir ja alle, so ein psychologisches Phänomen. Und ja, er probiert dann eben Hits zu verladen. Also das ist halt eben das. Ich bin bei dir, so schlecht war er nicht geschossen. Aber wenn du halt es sieht dann halt immer blöd aus, wenn du dir versuchst, den Torwart zu verladen und dann eben der Torwart die Ecke doch hat, ne, dann ganz schnell wieder das Thema, ja, warum bolzt er ihn einfach nicht rein oder so wie jetzt Nick Woltemar den Elfmeter geschossen hat am Wochenende bei Newcastle, wo er den einfach da in den Winkel reinhämmert, das können natürlich nicht viele, ja, aber Demirovic traue ich das jetzt schon mit seinen Fähigkeiten zu. Nein, es war alles in allem eine blöde Situation. Das kommt dann eben noch on top dazu, weil ich glaube, wenn du den Elfer machst, dann bist du da wieder im Spiel drin und dann kriegst du auch mehr Sicherheit und dann kann das Spiel auch nochmal in eine andere, für den VfB positive Richtung sich drehen. So ist es dann wieder einer dieser Schlüsselmomente, wo wir hier jetzt sitzen und sagen, okay, ja, das war jetzt wieder einer dieser negativen Momente im Spiel, die uns dann letztendlich auch das Spiel gekostet haben.
Glaubst du, wir hätten gewonnen, wenn er den reingemacht hätte?
Ja, zumindest, so wie ich es gerade gesagt habe, wären wir dann besser im Spiel gewesen. Ich glaub, die Mannschaft hätte wieder dieses Selbstvertrauen, diese Sicherheit gekriegt, wie jetzt auch in Köln, wo man ja auch gedacht hat, oh, das wird jetzt richtig schwer gegen eine formstarke Mannschaft im eigenen Stadion, also im Kölner Stadion. Und die Mannschaft hat einfach die Courage dann gehabt und nach dem Elfmeter dann gleich auch versucht nachzulegen und hat dann einfach dieses Spiel dann für sich gezogen, wenn auch auf der letzten Rille oder dann im letzten Drittel der Partie, aber sie haben es gemacht. Und ja, warum nicht? Sie hätten es durchaus gewinnen können, ja. Aber zumindest wäre es dann aus meiner Sicht positiver gelaufen. Die Mannschaft hätte die Sicherheit einfach gehabt.
Ich glaube auch, wir hätten die Sicherheit gehabt und ich war trotzdem noch relativ optimistisch zur Halbzeit, auch wenn wir ja krass davor diese ganzen Chancen gegen uns hatten. Aber ich dachte, okay, also wir sind am Sonntag auch nach einem Rückstand wiedergekommen. Die Qualität ist da. Was mich ein bisschen dann gestört hat, wirklich, ist, dass es bis zur 70. Minute was gedauert hat, bis dann Elkan Nus reinkam. Okay, ich glaube, über Führig brauchen wir jetzt nicht so groß sprechen. Der hatte auch diesmal nicht den wahnsinnig großen Impact. Aber Elkan Nus in der 70. Minute dann war meiner Meinung nach zu spät,
oder? Ja, das war definitiv so. Ich hätte mir auch eigentlich zur Pause dann gewünscht, wenigstens. Ja, auch hier wieder die Frage, wie weit kann Belastungssteuerung gehen? Ist da dann trotzdem noch genug Qualität beim VfB vorhanden? Diese Fragen kann man sich dann stellen. Aber ja, er ist, wie gesagt, der formstärkste Spieler und man hätte ihn, glaube ich, einfach mit seinen Fähigkeiten früher im Spiel gebraucht. Entweder von Beginn an oder dann eben spätestens zur Pause aus meiner Sicht. Aber Sebastian Hoeneß betont es ja auch immer wieder auf den Pressekonferenzen, Belastungssteuerung, Absprache mit den Jungs, wie sie sich fühlen etc. pp. Aber ja, als Fan im Stadion siehst du es halt so wie wir beide und denkst dir, ja, ich meine, wir haben ihn ja, wir haben ihn, wir wissen, was er kann, warum bringen wir ihn dann nicht? Aber auch die anderen muss ich da dann in die Pflicht nehmen, auch ein Chris,
alle,
wie sie da sind, also
ja, ich meine, auch ein Thiago Tomasch.
Dann auch an die eigene Nase packen und sagen, jeder von den Jungs hat ja auch mittlerweile gehobene Ansprüche, beziehungsweise ist ja auch okay, dürfen sie ja auch haben, aber wenn du dann halt so eine Partie zeigst, so eine Leistung, dann ist das halt einfach zu wenig.
Ja, und ich meine, die Mannschaft hat sich ja schon gesteigert dann zur zweiten Halbzeit. Basel hat sich selber zurückgezogen, aber es fehlte dann so, zum einen fehlt halt meiner Meinung nach so ein Spieler wie Elkan Nus halt, der so für Überraschungsmomente sorgen konnte. Aber du hast auch wieder null Vertikalität im Spiel gehabt. Du hast, wenn du die Chancen hattest, Leveding hat unglaublich viele Dinger. Die beiden Spiele vermischen sich in der Hinsicht schon so ein bisschen in meinem Kopf. Leveding unglaublich viele Dinger, die er einfach drüber zieht, anstatt drauf. Du findest keinen Weg dann natürlich auch in der Abwehr. Wie gesagt, Basel ist keine Laufkundschaft. Ja? Und wenn die dann so eine 1-0-Führung im eigenen Stadion verteidigen müssen, dann machen die das halt auch. Und dann ist es halt nicht irgendwie Heidenheim, wo du dann doch durchkommst. Oder St. Pauli, sondern es ist halt der Schweizer Meister und Pokalsieger. Und da ist man meiner Meinung nach ein bisschen insgesamt, du hast vorhin schon gesagt, das Wort naiv dran gegangen. Da hätte ich uns ein bisschen abgezockter erwartet, dass du halt das Spiel ernst nimmst, so wie du das Celta Vigo-Spiel ernst genommen hast. Weil da warst du ja wesentlich besser drauf, auch wenn du ein bisschen lahmarschig im Umschalten warst. Das hat mich echt genervt, dass du in diesem Spiel dann dich erst so ins Hintertreffen bringst und dann keine Lösung vorne findest.
Genau so, ja. Also du sprichst es auch gerade an, die Vertikalität hat im Spiel komplett gefehlt. Ich meine, wenn ich merke, ich kann ja Flanken probieren, aber bei Basel, die Jungs, die da hinten drin waren, das waren ja auch alles gefühlt so Typ Türsteher, also zumindest zwei davon oder drei, dann probier's doch mal auch mal mit Steckpässen, mit schnellen Pässen in den Lauf. Und ja, das hat irgendwie komplett gefehlt. Also ich kann mich nicht an einen Steckpass erinnern, der irgendwie mal zu einer gefährlichen Situation geführt hätte. Also, dass man gesagt hätte, okay, so kann es gehen, weil ich glaube, was die Technik angeht, die spielerische Klasse, da sind wir Basel zumindest auf dem Papier überlegen. Aber Basel hat's clever gemacht. Das muss man einfach sagen. Mit ihren Mitteln, großen Respekt da auch, wie gesagt, an Ludovic Magna, der da seine Mannschaft wirklich gut eingestellt hat und auch wahrscheinlich gut die Schwächen vom VfB analysiert hat, gerade was das Thema Gegenpressing, Manndeckung etc. angeht, Zweikampf, das haben die gut gemacht. Immer mal wieder so kleine Fouls eingebaut, Nicklichkeiten, aber unterm Strich abgezockt und clever. So musst du in Europa dann eben auch mal spielen.
Das genau, und wir nutzen halt die Chance nicht. Also über Cema, der direkt auf Hitzköpf, hatten wir schon gesprochen, dann diesen Ball, den Tomasch abfängt, den muss er reinmachen. Also wenn du so einen Pass abfängst, der geht, glaube ich, vom Außenverteidiger schräg Richtung Hitz. Ja, du hast nicht viel Zeit, ja. Also das ist halt so eine Do-or-Die-Geschichte. Aber trotzdem, da musst du mehr rausmachen. Also aus so einer Situation, Basel macht dann halt in der 84. Minute das 2-0, Shaqiri mit dem Hendrik verliert den Ball und Shaqiri dann mit einer Flanke von einem langen Ball Richtung Tor, den dann Poschinski über die Linie drückt. Ich weiß am Ende nicht mehr, wer das Tor bekommen hat. Aber das sind so Sachen. Damit entscheidest du halt das Spiel, 84. Minute. Das war's. Also hast du gesehen, wir waren tot. Da kam nichts mehr. Wagnermann kam auf den Senior rein, irgendwann zwischendurch. Jovanovic für Buonanni, aber ich finde das ist ja jetzt nebensächlich. Ja, also einfach super frustrierendes Spiel, weil ich glaube, wenn du es richtig besser angegangen wärst, hättest du mindestens einen Punkt aus Basel mitnehmen können. Und wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle, die natürlich noch nicht sehr aussagekräftig ist, aber du brauchst mindestens 11 Punkte, um weiterzukommen. Wir haben jetzt 3 und wir haben noch 6 Spiele, also ist noch genügend. Also 3 Spiele, wenn wir noch 3 Spiele gewinnen, dann sind wir zumindest unter den Top 24, das sollten wir schaffen, aber du machst dir halt wieder unnötig schwer. Das ist so wie das 1-1 gegen Sparta letzte Saison. Oder halt auch das Belgrad-Spiel, wobei das Belgrad-Spiel auf anderen Ebenen noch krasser war. Das sind einfach verschenkte Punkte. Die du halt dir in so einer Achterliga, und das ist halt auch, du hast nicht Achterliga, du hast 8 Spiele, ja. Du hast nicht 34 Spiele. Ja, Bundesliga ist das, was für uns wichtiger ist, weil wir werden uns nicht über den Europapokal wieder für den Europapokal qualifizieren, das ist auch klar, ja. Aber trotzdem, also zumindest mal weiterkommen müsste eigentlich im UEFA-Cup, müsste unser Anspruch sein mit der Mannschaft, die wir haben, mit dem Geld, was wir in die Mannschaft investiert haben, mit dem Geld, was wir noch auf der hohen Kante liegen haben. Ja. Und da bringst du dich jetzt halt wieder ins Hintertreffen ein bisschen. Auch wenn, wie gesagt, zweiter Spieltag, musst du nicht drüber reden, das ist alles noch noch offen, die Tabelle. Ja, aber trotzdem nervig.
Und es ist ein schöner Wettbewerb ja eigentlich für den VfB, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ob uns da vielleicht als Mannschaft noch so ein bisschen die Reife fehlt, aber es ist trotzdem, wenn gewisse Komponenten zusammenkommen und die Mannschaft wirklich ihr Potenzial auf den Platz bringt, ist es, sorry für die Ausdrucksweise, ein geiler Wettbewerb für den VfB. Ja. Dann kann das wirklich vielleicht jetzt nicht wie bei Frankfurt, aber ähnlich, wenn du da gute Spiele zeigst, mit Euphorie durch Europa, weil du da eben viele Mannschaften hast, denen du eigentlich auf dem Papier und von der individuellen Qualität überlegen bist. Ja. Und deswegen ist es eigentlich dann schade, wenn du so ein Spiel dann in Basel verschenkst eigentlich.
Ja, und ich meine, es ist halt auch klar, gegen Fenerbahce und Feyenoord kannst du dir so einen Scheiß halt nicht erlauben, wie beim 0-1. Ja. Ja. Und dann, weil die sind nochmal vielleicht noch schon eine Stufe stärker als Basel. Ich weiß nicht genau. Ich finde es schwierig, die Ligen zu vergleichen. Fenerbahce, einer von den großen Istanbuler Vereinen, auch in der Türkei. Feyenoord auch einer.
In der Türkei hinter Galatasaray.
Genau. So Feyenoord auch großer Verein. Klar, die spielen jetzt nur UEFA Cup. Es ist halt nicht Ajax oder PSV. Aber trotzdem, also die lauern genauso auf so Chancen. Ne? Für die sind wir vielleicht nicht ganz so der große Favorit, wie wir das jetzt in Basel waren vorher. Aber nichtsdestotrotz, also das kannst du dir schlicht nicht leisten, europäisch.
So sieht's aus, ja.
Schauen wir mal, was unsere Hörer und Hörer geschrieben haben in den sozialen Netzwerken. Der EagleLover93. Okay. mich nervt, dass dann immer so getan wird, als hätten wir uns 10-100%ige Chancen rausgespielt. Das ist aber nicht so. Wir versuchen viel, das will ich gar nicht abstreiten, aber wirklich zwingend ist wenig, haben wir schon drüber gesprochen. Also, dass sie wirklich gut waren, die Chancen ja auch nicht. Das ist ja auch schon angesprochen mit der Qualität der Chancen. Aus Basel kommt eine gute, absolut fair zusammengefasst, beste Grüße aus Basel. Das bezog sich dann auf den Post, den ich aufgesetzt habe nach dem Spiel. Genau, Darth Dödel schreibt, Bratislava reloaded. In 3 Monaten würde man wieder sagen, hätten wir doch. Wobei, Bratislava haben wir ja gewonnen. Klar, da hätten wir 5, 6 Tore schießen müssen. Yeah. Hier denke ich mir also, ja, wir hätten mehr Tore schießen müssen, wir hätten aber mehr Tore kassieren können. Während Bratislava ja relativ harmlos war. Ja, der Paul Schorsch schreibt, es ist ein Nebenaspekt, aber dass die AG in ihren Medien, Podcasts etc. sich immer mehr auf das Feiern toller Choreos und einer großen Historie fokussiert, ist kein gutes Zeichen. Ja, keine Ahnung, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also man kann die Historie feiern und die Choreos und man kann trotzdem, also klar, dass du auf offiziellen Kanälen oder in, vielleicht in offiziellen Podcasts schon, aber in offiziellen Kanälen, anderen Kanälen nicht so kritisches über das Spiel hören wirst wie bei uns. Das ist ja auch klar.
Ja, dafür gibt's ja dann auch letztendlich Medien, Kicker, Bild, Sky Sport, wo du dann vielleicht auch eher kritischere Reportagen bekommst, Stuttgarter Nachrichten mit Phil Meisel und Co. Ja. Also die haben das ja dann auch entsprechend kritisch beäugt, diesen Auftritt. Es gibt Podcasts wie uns, die dann da auch nochmal als Fans und Mitglieder drauf gucken. Ja, also das kannst du, glaube ich, auch jetzt nicht so wirklich verlangen. Also, dass die da dann irgendwie eine große Kritik äußern oder so. Also,
ja ich denke auch. Der FW-1893 schreibt auf Plus Sky ärgerlich und unnötig, Fehler hinten und Nachlässigkeiten vorne. Dann reicht's halt nicht, aber gut, munter wischen und es gegen Heidenheim wieder besser machen, um positiv in die Länderspielpause zu gehen. Noch ist nichts passiert, alles noch drin, haben wir schon gesagt. Die Auswärtsfans und das Bier waren die besten. Achso, Thema Auswärtsfans. Wir hatten im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Ja. Ich habe hinterher erfahren, dass es im Unterrang, es gab ja immer, kommst da rein und kommst runter oder hochgehen im Block. Und unten gab es wohl sowohl eine Frauen- als auch eine Männertoilette. Oben, also in diesem Zwischenetage, wo auch der Kiosk war, da gab es eine Toilette, so wie die von außen beschriftet war und so wie sie eingerichtet war, war es eine Frauentoilette, weil es gab genau drei, ich halte es mal in die Kamera, es gab 3 Kabinen.
Okay.
Ich möchte niemanden den Appetit verderben. Das heißt, wenn ihr gerade was esst, während ihr das hört, vielleicht kurz mal skippen, aber die Leute haben halt echt in die Waschbecken reingepisst.
Boah.
Weil das halt, du hast halt dann, keine Ahnung, ja, du hast diesen ganzen Oberrang, du hast 3 Kabinen gehabt vorm Spiel. Und dann irgendwann, ich sag mal so, irgendwann stand die Suppe auch draußen im Gang. Also falls du dich gefragt hast, was das war, es war kein Regen.
Ja, also ich war ja auf der, ich war über dem Familienblock quasi, auf dieser Gegengerade.
Ach, du warst gar nicht im Gästeblock? Ach so, ja gut.
Nein, ich war auf diesen, ich habe dir ein Bild geschickt.
Ja, stimmt.
Ich war so schräg gegenüber vom Gästeblock, wenn man das so sagen kann, auf dieser Geraden. Unter mir haben quasi diese Ausschreitungen stattgefunden vor dem Spiel, das mal zur Orientierung. Wir hatten tatsächlich, so wie ich das gesehen habe, geschlechtergetrennte Klos. Die waren allerdings auch sehr, also nach dem Spiel zumindest sehr dreckig. Also
ja gut, das ist jetzt aber
was wie bei euch im Gästeblock, glaube ich, aber
auch bei uns war es schon vorm Spiel so. Also ich musste erstmal kurz auf Toilette und dachte mir so, okay, ich stehe jetzt hier ein bisschen an. Und dann irgendwie sah man dann, es gab 3 Kabinen, weil es war offensichtlich ein Frauenklo und es gab keine Pissoirs. Also ja, keine Ahnung. Ich habe aber jetzt auch auf Twitter schon gelesen, dass das wohl im ganzen Joggeli wohl ein Problem ist, die Toilettensituation.
Ich bin auch nach dem Spiel mit einem Basler ins Gespräch gekommen und der hat mir gesagt, das ist im Heimbereich in der Mutenserkurve wohl nicht anders. Also ist wohl ein allgemeines Problem beim FC Basel im Stadion.
Vielleicht mehr in die Toiletten investieren und weniger in die Shopping Mall. Egal. Der Michel schreibt noch, bei Blue Sky vorne ungenau und hinten inkonsequent. Hinten unsauber und schludrig. Sowas rächt sich international einfach. Und der schönste Schlusssatz zu dem Spiel kommt vom Erik, der hat geschrieben, es war alles Käse in der Schweiz. Ja. Gut. Hast du noch was zu dem Spiel, was du loswerden willst?
Ich glaube, es ist alles gesagt. Die Mannschaft hat es jetzt noch in der eigenen Hand. Ja. Du hast es ja gerade vorgerechnet. Also wir müssen jetzt den Wettbewerb nicht komplett abschreiben. Da habe ich jetzt auch schon wieder so Kommentare gelesen. Da neigen ja auch viele VfBler, ich schließe mich damit ein, mit dazu, dass man dann da zu sehr in den Bruddelmodus verfällt und alles zu negativ sieht. Aber es sollte ein deutlicher Warnschuss gewesen sein für diesen Wettbewerb, dass man so nicht auftreten kann.
Ja, ich glaube, Warnschuss trifft ganz gut. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Spiel dieser Folge, und zwar dem 1-0 des VfB gegen den ersten FC Heidenheim, dann wie üblich wieder am Sonntagnachmittag. Direkt zur Aufstellung, Gnübel im Tor, Assignon, trotz Fehler, wieder in der Startelf, Raquez, Chabot wieder drinne, Mittelstädt auf der Linksverteidigerposition, Schema und Karasor. Da fehlt einer, nämlich Anatol Stiller. Warst du überrascht, dass er diesmal Stiller rausrotiert?
Ja, tatsächlich. Allerdings fand ich es dann auch gar nicht so verkehrt, weil über Anatol Stiller haben wir ja auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder geredet. Der ist absolut gerade nicht in seiner Topform. Und ich glaube, ihm tut die Pause auch mal ganz gut oder so eine Verschnaufpause. Und ja, fand ich dann auch okay, dass man Atta da wieder auch als Kapitän die Chance gibt, sich zu zeigen im Ligabetrieb. Und Cema, ja, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel drüber sagen. Der ist mittlerweile fast schon sowas wie ein Schlüsselspieler beim VfB geworden.
Auf jeden Fall.
Als 20-Jähriger, das darf man auch immer nicht vergessen. Der Junge ist 20 und kommt aus der Akademie beziehungsweise aus der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Das ist, ja.
Ja, auf jeden Fall eine feste Größe. Dann vorne Buonanni, El Canusa wieder auf angestammter Zehnerposition, Leveling links, und vorne dann auch wenig überraschend Demirovic. Ich glaube, das Spiel werden wir relativ kurz halten, weil es passierte auch nicht so wahnsinnig viel. Also Buonanni, interessante Variante. Einwurf hinter die Ecke. Bei Ecke gibt es ja bekanntlich keinen Abseits. Schießt dann leider knapp vorbei. Aber das wäre ein schöner Treffer gewesen, oder?
Ja, absolut. Also das macht er auch, finde ich, richtig stark. Wie er da nach vorne geht, war auch, glaube ich, gut einstudiert. Heidenheim total überrascht. Der Winkel war, glaube ich, etwas dann zu spitz. Er wollte es dann, glaube ich, auch ein bisschen zu fein machen. Ich glaube, wenn er versucht, den zu chippen, aber dann macht er gut. Also das ist dann auch schwierig, ihn so zu verwerten, aber hat dann auch nochmal gezeigt, dass der Junge auch ein Potenzial in sich hat, also auch so eine Spielintelligenz mit sich trägt und sehr schnell auch ist in seinen Aktionen. Und ja, auch hier, das ist ja auch noch ein sehr junger Spieler, darf man auch nicht vergessen, aber finde ich cool, dass man auch mal dann solche Aktionen macht, solche Varianten dann auch mal ins Spiel mit einbringt.
Naja, auf jeden Fall. VfB fand ich relativ aktiv. Heidenheim stand aber auch relativ tief, was manchmal VfB wieder ein bisschen genervt hat, war das Umschaltspiel, weil die stehen tief und du musst einfach schneller machen, wenn du die in einem Umschaltmoment erwischen willst. Kaufmann scheitert in der 20. Minute an Nübel, das war aber wirklich die größte Chance der Heidenheimer. Chabot mit einer Chance in der 31. Minute gegen unseren ehemaligen Amateur-Torwart Dian Dramay, zieht aus 30 Meter ab. Ich fand Chabot offensiv sehr, sehr interessant in dem Spiel. Der hat viele Vorstöße nach vorne gewagt.
Ja, absolut. Also da war ich auch sehr überrascht. Kennt man ja jetzt nicht so von ihm. Also was ja immer so ein Kritikpunkt bei ihm war, seine Spieleröffnung, die ist, finde ich, sehr viel besser geworden. Auch schon im Laufe der letzten Saison hat er sich da stark verbessert. Und ja, ich fand das richtig cool, wie er da dann plötzlich Speed aufgenommen hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich. Und das auch mal wirklich gemacht hat mit seiner Körperlichkeit. Die bringt er ja mit. Und ja, warum nicht? Darf er gerne öfters mal machen. Vielleicht nicht gegen jeden Gegner, ja, aber ja, war okay. Ja. Weil ich glaube, die Heidenheimer waren davon dann auch sehr überrascht.
Ja, und vor allem haben die auch offensiv kaum was auf die Kette gekriegt. Kaufmann schießt nochmal drüber in der 45. Es ging relativ wenig in der ersten Halbzeit. Ich hätte mir aber ehrlich gesagt gewünscht, dass der VfB mehr gemacht hätte. Wie war dein Halbzeitfazit?
Ja, ebenso. Also die erste Halbzeit war im Stadion nicht schön anzuschauen in Teilen. Also das war wirklich so ein Sonntagnachmittag Regenkick, wie du ihn dir vorstellst. Also
stimmt, das kam noch dazu, ja.
Ja, das kam tatsächlich noch dazu, und der ein oder andere hat da dann wirklich auch sehr trübe reingeschaut, und ja, das, ich meine, Basel war ja auch noch nicht so lange her, und du stehst dann da und denkst dir, okay, bei allem Respekt vor Heidenheim, die werden es, glaube ich, in der Saison sehr, sehr schwer haben. Also ich war auch sehr überrascht, wie schwach sie sind letztendlich.
Mhm. Also sind ja auch viele ausgefallen, glaube ich.
Klar, ihnen fehlen auch einige Spieler, ja. Haben natürlich auch einen Aderlass jetzt gehabt in der letzten Transferperiode. Aber also, ja, da so ein Gegner musst du dann eigentlich als VfB auch, finde ich, ja, vielleicht dann wirklich auch konsequenter bespielen und dann auch wirklich mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Also meine Befürchtung war wirklich, wir haben uns ja auch in der Vergangenheit oft schwer getan gegen die Heidenheimer, dass wirklich Frank Schmidt, der alte Haudegen, da wirklich seine Jungs nochmal anheizt und wir nachher das Ding womöglich da noch verlieren. Also klar, denkst dann gleich wieder ans Schlimmste, aber
naja, ja, so wie letztes Spiel halt, ne?
Geht mit dem Ball, genau, richtig. Das letzte Spiel war es ja ähnlich und ja, ich war da wirklich auch ein bisschen ratlos dann, weil da war dann mir auch zu wenig Inspiration im Spiel. Die Kreativität hat irgendwie auch so ein bisschen gefehlt, auch mal abgesehen von der Aktion von Buonanno. Mhm. War da jetzt nichts Zwingendes, Überraschendes dabei? Das ja. war so ein bisschen das, wo ich dann gedacht habe, okay, könnte jetzt schwer werden, aber ja.
Ja, was mich halt vor allem so ein bisschen gestört hat, du hast der Mannschaft meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit angemerkt, dass die Angst hat, ausgekontert zu werden. Die hat Angst vor dem vertikalen Pass, vor dem mutigen Pass. Deswegen spiele ich den Ball lieber fünfmal hinten rum und suche mir irgendwie meine Lücke, anstatt einfach mal so einen öffnenden Pass zu spielen. Und dann musst du halt, ja, dann musst du halt Rest verteidigen. Und davor habe ich das Gefühl, hat die Mannschaft Angst. Da fehlt das Selbstvertrauen, vielleicht dann auch gerade nach diesem Spiel, wo du dann schon wieder einen Fehler gemacht hast, oder nach zwei Spielen, wo du ja wirklich früh ein Gegentor kassiert hast, weil du einfach Bälle im Mittelfeld verloren hast. Ja, und also ja, wir wissen, was die Mannschaft kann, aber wenn du halt so ängstlich auftrittst, wo Angst vor dem eigenen Ballbesitz schon fast hast, dann wird es halt schwierig und dann knackst du halt aus Mannschaften wie Heidenheim halt nur mit so Einzelaktionen, wie es dann ja El Canous letzten Endes getan hat.
Genau, das ist richtig. Dann geht dir ja eben auch dieser Mut flöten, den du ja auch als VfB Stuttgart eigentlich immer dann auch in den erfolgreichen Phasen an den Tag gelegt hast, dass du eben den Gegner mit deinem Offensivspiel auch überrumpelt hast, überrascht hast und das, ja, du hast es richtig gesagt, das traust du dich dann nicht mehr und dann am Ende des Tages wird's dann auch gegen einen Gegner wie Heidenheim, wie gesagt, bei allem Respekt, ich gönne denen auch, dass sie drin bleiben, aber ich sehe da aktuell wenig Hoffnung dafür. Aber ja, unser Anspruch als VfB muss es dann halt auch sein, dass du so einen Gegner dann auch mal gerade nach so einem Spiel in Basel deutlich zu Hause schlägst.
Ja.
Das ist dann ja. Sieg ist Sieg, aber trotzdem, das war
gerade auch als Reaktion. Aber offensichtlich war auch Sebastian Hoeneß nicht so einverstanden mit der Leistung in der ersten Halbzeit, denn bereits nach 11 Minuten in der zweiten Halbzeit wechselte er gleich dreifach aus. Stiller kam rein für Karasor, Aldakil kam für Rakes rein und Thomas für Buonanno. Gut, dass er Stiller reinnimmt, das ist, glaube ich, sinnvoll. Er hätte vielleicht auch von Anfang an geholfen. Interessant fand ich, dass Aldakil, ich glaube, das war sein erster längerer Einsatz jetzt. Ich weiß nicht, ob er schon mal ist reingeschmissen. Ich glaube, er wurde schon mal irgendwann in der Schlussphase reingeschmissen. Ich glaube, gegen Köln oder gegen, genau, muss er gegen Köln sein, weil ich glaube, für Europapokal ist er ja nicht gemeldet. Wie fandst du ihn in der etwas mehr als halben Stunde, die er dann gespielt hat?
Ich muss sagen, ich habe ihn dann auch verstärkt beobachtet. Die Aktion, die er hatte, hat er gut gemacht. Er hatte auch einmal so einen Zweikampf, wo er hinten abgesichert hat. Den hat er auch souverän gelöst. Ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen ein Fan eigentlich von ihm immer gewesen, weil ich
auch.
Der hat eine unglaubliche fußballerische Qualität.
Gut, so, dass der Chris heute nur in der Technik ist.
Ja, okay, liebe Grüße an der Stelle. Nee, aber ich finde, man sieht einfach, wenn man ihn so beobachtet, wie er den Ball annimmt, wie er dann auch guckt, wie er den Kopf oben hat, da ist was da. Und ich glaube, das sieht natürlich auch Sebastian Hoeneß wahrscheinlich noch besser wie wir. Aber der Junge hat halt einfach jetzt zu kämpfen gehabt mit Verletzungen, dann natürlich auch mit Konkurrenten in der Mannschaft, die einfach auch sehr gut drauf sind, beziehungsweise gut drauf waren. Ich wünsche ihm jetzt einfach, dass er mehr Spielzeit kriegt und dass er wirklich dann auch mal diese Qualitäten dauerhaft zeigen kann, ohne dass er zwischendurch dann durch Verletzungen irgendwie wieder zurückgeworfen wird.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also hat mich auf jeden Fall gefreut, ihn länger zu sehen. Ja. Und dann kommen wir schon in die 65. Minute. El Canous kriegt von Mittelstädt den Ball und wenn El Canous von halb links kommt und abschließt, dann weiß er eigentlich schon, was passiert, so auch im Regen von Bad Cannstatt am Sonntagnachmittag. 1-0. Ja, einfach wieder wie schon die anderen beiden Tore. Das eine war ja der Doppelpass mit Stiller auf der linken Seite gegen Celta de Vigo. Und das andere war der, wie war das nochmal entstanden? Achso, sie war die Ablage von Demirovic gegen St. Pauli. Alles von der gleichen Position und den kriegt irgendwie gerade niemand unter Kontrolle, oder? Oder fast niemand.
Ja, also das ist unglaublich schwer, ihn zu verteidigen. Das siehst du ja auch, wenn er dann so antritt und so leicht in die Mitte zieht. Das ist unglaublich gut und das sagt ja dann auch Sebastian Hoeneß nach dem Spiel. Das ist einfach mittlerweile so eine Art Signature-Move von ihm. Das kann er. Er hat eine unglaubliche Technik am Ball.
Ja, das ist es halt auch, ne, die Technik.
Die Technik, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, dieses Ballhalten, auch den Ball
Ballsicherheit
mit seinen Bewegungen und eben diese Abschlussqualität. Ja. Also den wirklich so zu machen, mit der Innenseite so platziert reinzuschlänzen, also war ja ein flacher Schlänzer, dann wirklich in die Ecke rein, gar keine Chance für den Torwart. Vielleicht, wenn er einen Schritt schneller ist, kann er ihn vielleicht noch mit den Fingerspitzen irgendwie kriegen, aber das ist natürlich dann auch im Regen schwer. Also da will ich jetzt gar nicht mal so sehr von einem Torwartfehler sprechen, weil es sah in der ersten Wiederholung, die dann im Stadion läuft, habe ich erst gedacht, okay, Ramay vielleicht auch ein bisschen zu spät, Torwartfehler, Fragezeichen, aber verdammt schwer, wenn er so platziert kommt und ja, macht er wunderbar und der Junge macht richtig Spaß einfach, also das ist ein richtig, wie habe ich jetzt gelernt von meinem Neffen, ein richtig geiler Baller ist das.
Ne? Ja, eher so wie die jungen Leute heutzutage reden. Ja, nee, definitiv. Also wirklich auch ein Unterschiedsspieler momentan für uns, muss ich sagen. Du musst ihn halt auch mehr in diese Schusssituation bringen, glaube ich. Aber es ist ja halt nicht nur die Tore, die er macht. Es ist ja auch einfach, wie er offensiv gegen Ball arbeitet, die Offensive dirigiert.
Wie auch nach hinten geht und auch wirklich Räume dann eng macht für den Gegner, Räume zustellt, das kann der richtig gut. Da siehst du halt auch, der hat mal in der Premier League gespielt, was halt auch nochmal ein ganz anderes Niveau ist.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also wirklich gesagt, ganz, ganz wichtig in diesem Spiel. Schön auch, dass er dann natürlich direkt aus VfB-Wappen zeigt. Nicht vergessen, er ist noch Leihspieler, aber war schon wie lange noch. Der VfB lag dann glücklicherweise in Führung. Heidenheim wurde dann ein bisschen offener, kommt aber auch nicht gefährlich vors Tor. Also ich muss sagen, ich war echt überrascht, weil so schwach habe ich die Heidenheimer gegen uns noch nie gesehen.
Ja, also das, was ich vorhin gesagt habe, also ich war auch von den Heidenheimern eher negativ überrascht und die haben ja überhaupt gar kein Mittel gefunden und das gehört eben auch zur Wahrheit. Ja. Drei Punkte sind drei Punkte, aber gegen einen extrem schwachen Gegner.
Ja. Ja. Schimmer hat da noch eine Chance nach dem Fehler von Asnio in der 84. Minute. Dann kamen noch Hendricks für Lebeding und Nate für El Canus in der 90. Und dann hätte der VfB eigentlich noch das 2:0 erzielt. Aber Demirovic-Tor, der eigentlich damit nochmal getroffen hätte, wurde dann zu Unrecht aberkannt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du anderer Ansicht bist, aber ich finde, der Busch klammert da mehr, als dass Demirovic irgendwas macht. Also
das ist für mich so eine typische Situation. Mittelstürmer und Verteidiger kämpfen beide, blocken sich gegenseitig und beide klammern so ein bisschen. Also das ist für mich, sorry.
Ich finde aber, Demirovic klammert auch nicht mehr. Der schiebt ihn nur so ein bisschen mit dem Arm weg.
Genau, der schiebt ihn so ein bisschen und Busch versucht natürlich dann auch mit all seinen Mitteln ihn da irgendwie dann auch abzuhalten, abzudrängen und klammert dann auch so ein bisschen, was aber auch noch für mich im Bereich des absolut Normalen war. Ein rustikaler Einsatz von beiden.
Genau, also du musst jetzt nicht Elfmeter pfeifen, aber du musst einfach das Tor geben.
Genau, richtig. Also wir brauchen ja nicht über Elfmeter reden, ganz klar. Aber das ist für mich fast schon ein handelsüblicher Zweikampf im 16er, wo du eben als Verteidiger gegen so einen bulligen Stürmer wie Demirovic dann eben gucken musst, dich durchzusetzen mit all deiner Körperlichkeit und Demirovic hält dagegen, macht das dann auch wirklich richtig gut. Und ja, schade, dass es dann abgepfiffen wird. Vielleicht reden wir dann auch anders, wenn wir das Ding 2:0 gewinnen. Das muss man vielleicht auch noch sagen, weil 2:0 sieht dann natürlich auch besser aus wie 1:0, aber ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich sag, keine Ahnung, VAR, Schiedsrichter, ja, ein endloses Thema. War ja dann auch, ich glaube, Manuel Gräfe, der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter, man kann von ihm halten, was man möchte, aber der
hat... Hast du mal in seinen Twitter-Feed geschaut?
Ja, genau. Also der analysiert...
Ja, aber er hat trotzdem ein bisschen Fußball-Expertise, ja.
Ja, also genau. Also ich rede jetzt nur da davon, was er zu dieser Szene geschrieben hat, und da stimme ich ihm einfach zu. Es ist einfach, und es gibt ja jeden Spieltag diese Szenen. Also die gibt es ja nicht nur beim VfB Stuttgart, die gibt es in jedem Spiel fast mittlerweile. Und das ist schade, und ja. Aber egal, 3 Punkte am Ende ist dann auch okay.
Ja, das stimmt, und das sagen auch unsere Hörerinnen und Hörer. Der Eldar Musaev schreibt bei Blue Sky, bei Twitter, Entschuldigung, starker Sieg, Bilal Elkenus entscheidet wieder VfB, einfach klasse. Der FW1893 schreibt bei, ich glaube, das ist alles Blue Sky, wenn ich es richtig sehe. Ja. Verdienter Sieg, wieder zu null, erneut eine Reaktion gezeigt, vor Stiller noch sehr nach hinten orientiert, zu langsam, unpräzise, aber insgesamt gut gegengehalten, nach Stiller ein ganz anderes Spiel, schnell, direkt, präzise, und schon hat es geklappt. Erneut tolles Tor von Elkenus. Und der Vini, Grüße nochmal, schreibt, ganz zähes Spiel, da ist nur Schwerstimmung aufgekommen. Muss auch Maxi und Chabot loben. Manch anderer heute wieder ohne Fortune im Mittelfeld auf den Flügeln. Positiv dann die frühen Wechsel, und dann hat mir Alter Kiel sehr gefallen. Über den haben wir auch schon gesprochen. Und der Jörni schreibt noch, letztes Jahr haben wir das Spiel verloren. Tiefer wie Heidenheim kann man nicht stehen. Was sagst du zum Spiel? Hauptsache gewonnen?
Oder? Ja. Am Ende sind es 3 wichtige Punkte nach dieser Niederlage in Basel. Du hast zu null gespielt, was ja auch immer positiv ist, auch unter anderem für Alex Nübel natürlich. Und am Ende des Tages fragt ja dann keiner mehr danach. Du bist jetzt dadurch auf Platz 4. Ja. Was natürlich, da war ich sehr überrascht, wo ich danach die Tabelle
Ich wusste es vorher schon. Ich hatte es vorher schon geschaut. Ich dachte, ich kann auf Platz 4 springen, jetzt wird wieder nichts.
Ich war total überrascht. Ich so, wie Platz 4? Ja, war, das kann doch nicht sein. Also vielleicht sehen wir es auch manchmal als Fans irgendwie dann zu kritisch, weil ich bin ja dann auch oft in Kontakt mit Fans von anderen Vereinen, die da etwas objektiver draufschauen, die dann auch sagen, so schlecht seid ihr doch gar nicht, und sowas wie Basel, das kann passieren. Also habe unter anderem mit dem Gladbacher geredet, gut, der hat gerade andere Probleme, er sagte, ich hätte gern eure, also ja, aber Spaß beiseite, es ist jetzt eine schöne Momentaufnahme einfach auch, den VfB da unter den Top 4 zu sehen, hinter all diesen, sage ich mal, Namen wie jetzt Dortmund, Leipzig, gut, okay, Bayern, die natürlich schon wieder so ein bisschen enteilt sind. Schöne Momentaufnahme. Ich hoffe, es tut der Mannschaft in Gänze gut zu sehen, es ist was möglich, wenn wir es schaffen, die Spiele zu ziehen, egal wie, dann können wir auch viel erreichen. Wir haben die Qualität und ist ja dann auch für den Kopf wichtig.
Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte die Diskussion eigentlich schon später mal auf die Tabelle gucken, aufmachen. Wir können es auch gerne vorziehen. Ja. Genau. Ich finde es auch, ich freue mich auch über Platz 4. Und ich sag mal, 4 Siege aus 6 Spielen und 12 Punkte. Das ist, also da brauchen wir nicht zu diskutieren. Ergebnistechnisch ist das super. Wir müssen halt nur einfach schauen, dass du die Fehler, die du jetzt gezeigt hast, die von Mannschaften wie Köln, wie Heidenheim, wie St. Pauli, wie Gladbach, das waren ja die 4 Siege, dass die von denen nicht bestraft wurden, dass du die abstellst. Es kommen auch noch, also Mainz und Wolfsburg sind jetzt auch gerade nicht so super unterwegs, aber die schweren Spiele kommen erst noch.
Die absoluten Top-Gegner waren es nicht, bei allem Respekt vor den Mannschaften und Vereinen und ihren Fans, aber die absoluten Top-Gegner waren es nicht. Und Dortmund, Bayern, Leipzig, die wo jetzt vor uns stehen Frankfurt. In der Tabelle.
Ja, wobei Frankfurt hinter uns steht.
Ja, Leverkusen auch. Würde ich auch noch mit reinnehmen vielleicht. Ja. Das sind so letztendlich dann auch die Gradmesser, finde ich. Wo du dann sehen kannst, okay, so weit sind wir. Bayern klammere ich jetzt mal ein bisschen aus, weil die sind wirklich, glaube ich, schon wieder der Liga etwas enteilt. Aber auch da kannst du sehen, okay, das ist das Maximale, das ist der größte Gegner, den du auf sportlicher Ebene kriegen kannst. Inwieweit kannst du mithalten? Inwieweit schaffst du es vielleicht auch, so einen Gegner zu ärgern, ihn vor Schwierigkeiten zu stellen?
Ja. Ja, ich meine, weil jetzt gerade noch der Kommentar kam, letzte Saison hatten wir da verloren, ja. Ich wurde auch gelegentlich auf Twitter gelesen. Letztes Jahr haben wir gegen die gleichen Mannschaften minus Köln, weil die aufgestiegen waren, weniger Punkte geholt. Ja, wir spielen aber nicht gegen die Mannschaften, wir spielen aber nicht gegen Gladbach 24-25, sondern gegen Gladbach 25-26, die nochmal eine Spur schlechter sind. Ja, wir spielen nicht gegen Heidenheim 24-25, sondern wir spielen gegen Heidenheim 25-26, die auch einen ganz schönen Substanzverlust haben. Also ich finde diesen Vergleich halt schwierig, weil ja, in der Vergangenheit haben wir gegen diese Mannschaften auch weniger Punkte geholt, aber es geht ja erst darum, wie jetzt das Leistungsgefüge in der Liga ist.
Es geht ja um die Gegenwart, genau. Und Fakt ist, Gladbach und auch Heidenheim, das sind die zwei Mannschaften, die gerade am formschwächsten sind in der Liga.
Ja, und trotzdem musst du gegen die erstmal gewinnen. Ja, also ich freue mich die Punkte und ich will die Punkte auch gar nicht kleinreden. Nur, du musst es halt so realistisch einschätzen, dass du sagst, okay, gegen die reicht die Leistung, die wir gezeigt haben, meiner Meinung nach, und gegen andere Mannschaften, gegen Frankfurt, ja, und sei es schon gegen Wolfsburg, die mit dann irgendwie, die halt Namura haben, der uns immer Probleme bereitet, sei es Mainz, gegen die wir letzte Saison zwei schwere Spiele hatten.
Die jetzt auch sehr zu kämpfen haben, die Mainzer.
Genau, ja, ja. Aber also wie gesagt, das und auch Fenerbahce und Feyenoord, unsere nächsten Gegner im Europapokal, sind ein anderes Kaliber als Celta Vigo, zumindest in dem Aufzug, in dem sie bei uns angetreten sind, weil das war schwach einfach. Und du kannst dich über die Punkte freuen, über die Siege, ja, also über das Weiterkommen im Pokal, über die den einen Sieg von den beiden Spielen in der Europa League, aber du musst halt trotzdem das realistisch einschätzen. Und das ist, und ich glaube, das tun sie auch. Ansonsten hätte Sebastian Hoeneß auch nicht dreimal so kurz nach der Pause gewechselt, wenn er das alles super fände.
Genau.
Und trotzdem, wir kommen gleich mal auf die Tabelle, trotzdem kannst du dich freuen. Ey, Tabellenvierter ist erstmal nach 6 Spieltagen, das sagt noch nicht viel aus, ja, aber wissen wir spätestens, nachdem wir nach 19 Spieltagen auf Platz 4 standen in der Saison, aber trotzdem, es ist schon mal ein guter Start und du gehst mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Es
ist eine wunderschöne Momentaufnahme und das kann auch, wie gesagt, der Mannschaft in ihrem Kopf, in ihrer Mentalität nochmal, ja, so einen Schub geben einfach. So einen Schub nach vorne zu sagen, hey, so kacke sind wir vielleicht gar nicht, mal jetzt ganz lapidar dahergesagt. Ja. Und nochmal, wir sagen das ja auch nur aus unserer Sicht und wir wollen hier nichts kleinreden. 3 Punkte sind 3 Punkte und in 2 Wochen fliegt kein Mensch mehr danach, wie wir gegen Heidenheim gewonnen haben. Das ist
klar.
Man muss einfach auch, finde ich, so sachlich, objektiv auch sein als Fan, um zu sagen, die Mannschaft hat einfach noch gewisse Schwächen. Das ist einfach so. Und da müssen sie jetzt einfach dran arbeiten. Und das werden sie auch, da vertraue ich auch Sebastian Hoeneß. Und dann werden wir da noch, glaube ich, eine schöne Saison haben, wenn das alles so funktioniert.
Ja, also wie gesagt, es muss auf jeden Fall, es ist noch ein bisschen was zu tun. Wir haben noch 2 Hörerfragen bekommen. Einmal vom @Athanasios01. Und zwar schreibt er, mich beschäftigt das Thema Leistungstiefs und Psychologie. Können wir Fans nicht mal unseren schwachen, aufmunternde Chöre zukommen lassen?
Okay.
Das finde ich eine nette Idee. Es wird ja normalerweise, also es werden natürlich eher die Erfolgreichen gefeiert. Ja? Das ist ja sowieso so. Und ich glaube, in Deutschland werden ja generell selten einzelne Spieler gefeiert, oder zumindest bei uns.
Sehr, sehr selten, ja. Ist eher in England so ein Thema, wo jedem Spieler gefühlt ein Song gewidmet ist.
Ja, und sogar dem Trainer, ne? You're getting sacked in the morning.
So sieht's aus, ja.
Und die, was er weiterfragt, haben Mannschaften für so etwas Psychologen und Spieler in Phasen wie Atta dabei zu helfen, wieder leistungsfähig zu werden? Ich weiß, dass der VfB diesen Performance-Trainer hat, den Florian Mohr heißt er, glaube ich.
Genau, ja.
Ich glaube, das geht schon so in die Richtung. Also ja, Teampsychologen in dem Sinne hat der VfB, glaube ich, nicht mehr mittlerweile. Ich glaube, die hatten mal, ich habe den Namen vergessen. Die hatten mal einen, der ist aber mittlerweile nicht mehr beim VfB. Ich gehe aber davon aus.
Psychologe war der, ja.
Ja, genau. Ich gehe aber davon aus, dass auch da, also dass der
ja.
Ich glaube, Florian.
Und ich glaube auch, viele der Jungs gehen auch privat mittlerweile da irgendwie zu Coaches, zu Psychologen. Das ist ja mittlerweile zum Glück ja auch ein Thema, was im Profisport, im Profifußball angekommen ist. Und ich habe auch schon gehört, dass das auch viele Jungs dann auf privater Ebene machen. Und zu seiner ersten Frage, ich glaube, die VfB-Spieler wissen, was sie an ihren Fans haben oder was sie an uns Fans in der Cannstatter der Kurve haben. Da kommen ja wirklich in letzter Zeit eigentlich nur aufmunternde Gesänge. Ich weiß aber, was er meint, klar, geht ein bisschen um die formschwachen Jungs, aber die sind da ja mit einbegriffen.
Also ja,
da
genau.
Geht einfach um das große Ganze, um das Kollektiv, nicht um den Einzelnen. Und wenn das Kollektiv stark ist, dann kann auch der Einzelne letztendlich seine Leistungen versuchen abzurufen. Und dass es mal immer wieder dann auch dazu kommt, leider Gottes, dass vereinzelt Spieler dann auch in den sozialen Medien beschimpft werden, runtergemacht werden, was ich übrigens auch überhaupt nicht verstehen kann. Aber gut, das ist leider auch der heutigen Zeit geschuldet, wo halt jeder Depp mittlerweile in diesen Netzwerken seinen Senf dazugeben kann. Ja, aber ich denke, jeder einzelne Spieler beim VfB weiß, was er an dieser Kurve, an diesen Fans hat, und dementsprechend glaube ich auch, dass die meisten Spieler sich da gut supported fühlen.
Ja, ich denke auch. Ich denke, das läuft auch über die kollektive Unterstützung. Ja. Genau. Gut. Dann, achso, genau, eine Hörerfrage haben wir noch. Dreckig 1-0, das war ein Kommentar zum Spiel. Ja. Ohne Stiller geht es nicht. Frage oder Tatsache? Also, wie wichtig war für dich jetzt, um nochmal kurz auf das Heidenheim-Spiel zu blicken, wie, oder generell auch, wie wichtig ist Stiller deiner Meinung nach für unser Spiel? Also, Elkanus war schon schwierig am Donnerstag, das haben wir gesehen. Ohne Stiller war es auch schwierig am Sonntag. Was meinst du? Geht es also, ohne Stiller gar nicht?
Sagen wir es mal so, ein Angelo Stiller in seiner absoluten Topform oder ich nenne es, sag jetzt mal, normalen Form, ist ein Schlüsselspieler beim VfB und somit fast unersetzbar aus meiner Sicht, weil er einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt mit seinen Qualitäten, die er leider gerade, wie gesagt, zu selten zeigt, aber die er vor allem in der vergangenen Saison und auch in der Saison davor öfters auf den Platz gebracht hat, die ihn ja auch letztendlich zum Nationalspieler gemacht haben. Diese Spielintelligenz, den Rhythmus vorgeben, diese wirklich wichtigen 2, 3, 4, 5 Pässe vor der Offensivaktion zu spielen, dieses ja Metronom quasi zu sein im Spiel des VfB. Deswegen, ich sag, ein Angelo Stiller in Normal beziehungsweise Topform fast unersetzbar für den VfB, weil er eben diese überragenden Qualitäten hat. Aktuell tun ihm vielleicht auch mal diese Verschnaufpausen gut. Und mit Schema haben wir jetzt wirklich da jemanden auch gefunden, der da, glaube ich, auch in eine ähnliche Rolle schlüpfen kann. Auch hier mit Vorsicht, auch wenn wir ihn vorhin so schon als Schlüsselspieler identifiziert haben, aber auch hier, das ist ein junger Spieler, 20 Jahre alt, in seiner Entwicklung natürlich noch ein paar Schritte hinter Ange, aber ja, also auch hier Ange Stiller in Normalform, absoluter Schlüssel- und Stammspieler für mich. Aktuell kann er auch mal das ein oder andere Spiel vielleicht mal verschnaufen, beziehungsweise dann auch in der zweiten Hälfte dann auf den Platz kommen.
Ja.
Tut ihm vielleicht auch mal gut. Ist vielleicht auch ein bisschen überspielt, überpaced.
Ja, der hat ja auch wenig Pause und ist ja jetzt auch wieder bei der Nationalmannschaft.
Ja.
Dementsprechend.
Wird da wahrscheinlich auch spielen, ja.
Genau. Ja, und ich meine, wir müssen uns auch auf ein Leben nach Angelo Stiller einstellen.
Das sowieso. Also das muss uns, glaube ich, auch allen bewusst sein.
Ja. Gut, dann blicken wir mal jetzt auf die Lage nach dem 6. Spieltag. VfB hatten wir schon angesprochen. Es ist 4. 12 Punkte, 4 Siege, 2 Niederlagen. 8-6 Tore. Ist der zweitbeste Saisonstart der letzten 20 Jahre. Der erstbeste ist klar. Das war die Vizemeistersaison. Hat man, glaube ich, 15...
auch noch wahrscheinlich, oder?
Nee, Vizemeister.
So, Vizemeister, ich habe
Meister. Letzten 20. Ja, nee, genau, das mit Christoph Daum kommt gleich.
Okay.
Genau, also zweitbeste Saisonstart der letzten 20 Jahre. Der beste war halt die Vizemeister-Saison. Da hat man, glaube ich, 15 nach 6 Spielen. Und zum ersten Mal seit der Saison 1991, 1992 hat der VfB in den ersten 3 Heimspielen kein Gegentor kassiert. Also es ist klar, dass wir jetzt Meister werden. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wer Meister wird, dann kann ich zu dir nur sagen, das können nur die Schwaben sein, die Jungs vom VfB, aber Spaß beiseite, das ist natürlich schon, auch wie die Gegner, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, nicht die allerstärksten waren. 3-0 zu spielen ist trotzdem, gerade nach dieser Pleitenserie in den Heimspielen und gerade nach den vielen Gegentoren, die wir kassiert haben, ich meine, momentan ist es jetzt 1 im Schnitt in den 6 Spielen, muss man schauen, wie das danach aussieht, nachdem wir gegen stärkere Gegner gespielt haben, weil wir immer noch nicht ganz sattelfest sind, aber nichtsdestotrotz ist es schon mal, ist eine gute Zwischenbilanz, würde ich sagen. Was die Statistik angeht. Genau, in der Europa League sind wir jetzt geteilt als 22. mit 3 Punkten, aber ja, wie gesagt, das hat auch nie wenig Aussagekraft. 11 haben letztes Jahr für die Playoffs gereicht und 15 fürs Achtelfinale, also ich sag mal, 3 bis 4 Spiele sollten wir noch gewinnen oder irgendwie anders auf 11 Punkte oder 12 Punkte kommen. Jetzt befinden wir uns in der Länderspielpause, das heißt, nächste Woche werdet ihr keine Folge von uns hören. Danach geht's dann samstags nach Wolfsburg. Fährst du hin?
Nee, ich fahre nicht hin.
Gut. Ich auch nicht.
Weiß ich nicht.
Ja, das sind die Spiele, die ich dir mir dann gegebenenfalls auch mal schenke. Dann geht's donnerstags nach Istanbul zu Fenerbahce. Bist du da dabei?
Nein, Da bin ich auch nicht dabei.
Also spätestens, wenn ich die Renninfo gelesen hatte, nee, also keine Ahnung, es ist wie in Belgrad letztes Jahr, das muss nichts passieren. Es kann was passieren, du musst die Leute halt vorwarnen, finde ich, die da völlig unbedarft drangehen und deswegen ist sie halt so ausführlich. Ich habe auch von ihm auf Twitter gelesen, der selber häufiger zum VfB geht und zu Fenerbahce, meint, das ist total übertrieben. Ja, kann ich aus seiner Sicht vielleicht auch nachvollziehen, wenn du halt als Heimfan da bist vielleicht oder halt weißt, wie du dich zu verhalten hast, aber du kannst halt
nicht... Wenn du auch die Sprache sprichst, wenn er jetzt Fener-Fan ist, gehe ich mal davon aus, dass er wahrscheinlich auch türkische Wurzeln hat, oder?
Oder zumindest türkisch spricht, ja, genau.
Ja, genau, ja, klar.
Und und das ist halt nicht wie in Madrid, wo sich keiner für dich interessiert und du auf der Plaza der da Dingsbums irgendwo sitzen kannst. Oder selbst
in Turin. In Turin war es ja auch relativ.
Selbst in Turin, wo es keine Juventus-Fans in der Stadt gibt, ja.
Richtig, auf der, alle FC-Turin-Fans.
Kannst du auf der Piazza del irgendwas sitzen und es stört sich keiner an dir. Das ist halt in Istanbul, glaube ich, ich war noch nie da, ein bisschen anders. Und gerade wenn dann auch Galatasaray spielt, glaube ich, gegen Bodo Glimt. Einen Tag davor, also ja, das ist auf jeden Fall, ich sag mal, keine Lustreise. Deswegen finde ich die Hinweise schon sinnvoll, was dann am Ende vor Ort ist, das muss man dann sehen.
Nochmal, man darf ja auch nicht vergessen, es ist jetzt ganz naiv und pragmatisch gesehen, aber es ist ein anderes Land, es ist eine andere Kultur, es ist eine andere Art und Weise, wie man Fußball konsumiert, die leben das ganz anders, das ist einfach so. Und jeder, der das mal genauer sehen will, es gibt ja genug Reportagen auf YouTube, auf anderen Kanälen, die man sich da dazu mal angucken kann. Ja. Ich verstehe natürlich auch hier den Kollegen, der das vielleicht ein bisschen anders sieht, aber lieber ein bisschen zu viel gewarnt, so wie du es gerade gesagt hast, wie das nachher irgendjemand verletzt wird. Und es kam eben auch schon in der Vergangenheit in Istanbul zu sehr unschönen Szenen, gerade auch mit Gästefans. Also
ja, oder ich meine, ist ja das Gleiche, man muss es auch nicht auf die Türkei projizieren. Ich meine, wie gesagt, Feyenoord bin ich auch froh, dass wir die daheim haben und nicht auswärts. Weil Feyenoord auswärts ist halt auch im Jahr 2025, das konnten die Berliner und die Unioner vor 2-3 Jahren sehen, es ist immer noch ein heißes Pflaster. Ja, und
geiles Stadion, aber es gibt, das sitzt auch gar nicht auf die Türkei oder auf Holland, es gibt gewisse Standorte im europäischen Fußball, die sind halt gefährlicher wie andere, um es mal so auszudrücken. Das ist in Griechenland oft der Fall, das ist in der Türkei bei einigen Vereinen der Fall, das ist auch Spanien, die Atletico-Fans zum Beispiel,
sind
nicht so ganz ohne, oder Sevilla, also Betis Sevilla.
Oder Napoli.
Napoli, in der Schweiz, Basel haben wir jetzt gesehen, auch nicht ohne.
Da waren wir auch eine Treffelstunde nach dem Spiel noch im Block, ey.
Also, richtig, genau. Also, und die, das ist einfach so. Auch in Skandinavien, Kopenhagen, auch nicht ohne. Ajax, Amsterdam.
Das sind halt auch einfach Großstädte, das muss man halt auch mal sehen. Es ist halt nicht Bielefeld und es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, es ist nicht Heidenheim auswärts. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da hinfahrt, viel Spaß, verhaltet euch einfach klug, ja. Verhaltet euch nicht wie der letzte Vollhorst und dann passiert euch wahrscheinlich auch nichts. Aber ich glaube, die Sicherheitsvorkehrungen, das ist natürlich immer ein bisschen Drangsalierung auch so ein bisschen international, aber nicht alles ist, glaube ich, völlig aus der Luft gegriffen.
Ja, und ist eine tolle Stadt, Istanbul. Also ich war noch nie dort, aber was man so hört, also das müsst ihr auf jeden Fall, die wo dort sind, auch mitnehmen und genießen. Und ja, lasst euch einfach auf nichts ein. Und so wie es in der Faninfo, da steht ja alles Wichtige drin. In Gruppen bleiben und einfach normal verhalten, dann sollte das auch ein schöner Trip werden. Mit hoffentlich 3 Punkten im Gepäck dann wieder
zurück. Ja, auf jeden Fall. Dann geht's sonntags gegen Mainz und dann geht's mittwochs nochmal gegen Mainz, aber in Mainz im Pokal in der zweiten Runde. So, wir blicken erstmal auf Wolfsburg jetzt. Die sind 15. Haben 5 Punkte auf dem Konto. Die haben einmal gewonnen, nämlich am ersten Spieltag in Heidenheim. Dann haben sie auch 2 Unentschieden gespielt. Zuletzt haben sie 3 am Stück verloren gegen Dortmund, Leipzig und Augsburg, 8-10 Tore. Mohamed Amoura, den hatten sie ja nur ausgeliehen, haben sie dann fest verpflichtet nach der Saison. Ist mit 2 Toren, 2 Assists ihr bester Scorer bisher. Haben natürlich auch wieder, wie sie es können, schon ein bisschen was investiert in neue Spieler. Christian Eriksen, vielleicht der prominenteste, kam, ich glaube, der war sogar vereinslos, ne?
Der war vereinslos,
genau. Genau, der kam jetzt aus dem Sahel Kumbedi von Lyon, Jesper Lindström, der früher bei Frankfurt gespielt hat, kam aus Napoli.
Europacup-Sieger mit Frankfurt, hat glaube ich sogar den entscheidenden Elfer damals
gemacht. Ja, stimmt, ich wusste, dass der Name mir noch bekannt war. Vinicius Sousa kommt von Sheffield United, Premier League-Absteiger und Aaron Zehnter kam aus Paderborn, Auf der Abgangsseite hast du dann Tomasz, der natürlich zu uns ging. Du hast Sebastian Bornau, der nach Leeds ging, der auch immer eine feste Größe bei denen war. Kevin Behrens ist ablösefrei nach Lugano gegangen, den vermisst, glaube ich, niemand in der Bundesliga. Cedric Sediger ist nach Augsburg gegangen. Die haben auch einen neuen Trainer diese Saison, Paul Simonis, der, wenn er nicht zu Augsburg gewechselt wäre, gegen uns an der Seitenlinie gestanden hätte, wenn wir bei den Go Ahead Eagles Deventer zu Gast sind. Der ist nämlich mit denen holländischer Pokalsieger geworden und das verstehe ich immer nicht. Du hast so super interessante Trainer, ja, und die gehen dann zu so Kackvereinen wie Augsburg. Um dann wieder nach einem halben Jahr rauszuflogen.
Wahrscheinlich auch ein besseres Geld verdienen. Wahrscheinlich.
Ja, klar, natürlich. Ja, aber
was die Liga angeht, ist, glaube ich, auch ein relativ junger Trainer. Und ja, einfach für ihn jetzt auch eine Liga, wo er auf sich aufmerksam machen kann. Muss man natürlich auch sehen. Trainer haben ja mittlerweile auch eine Karriereplanung. Ne?
Ja, natürlich. Klar, aber ich finde es halt immer so schade, weil, so wie ich es gehört habe, hat er wohl relativ interessanten Fußball spielen lassen. Ja, und dann geht er halt zu Wolfsburg. So ein uninteressanter Verein. Gut, Maxi Arnold hat sich in, also Wolfsburg hat jetzt auch ein Testspiel gespielt, 0-2 gegen die Hertha verloren, oder gegen Hertha. Mhm. Maxi Arnold hat sich wohl verletzt. Das wäre natürlich jammer schade, wenn der nicht gegen uns spielen könnte. Hi, Maxi Arnold vermisse ich eigentlich immer bei Spielen gegen uns. Also gute Besserung an der Stelle, aber nichtsdestotrotz.
Ja.
Genau, Patrick Wimmer und Jesper Lindström sind auch verletzt. Wir haben schon gesagt, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr als das, was wir jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, um in Wolfsburg 3 Punkte zu holen. Trotzdem glaube ich, so wie die drauf sind und wie wir drauf sind, grundsätzlich, also wir sind jetzt nicht super gut drauf, aber halt auch nicht super schlecht. Ich sehe da durchaus Chancen, mit einem konzentrierten Auftritt da 3 Punkte zu holen. Vielleicht auch wieder mit einem 1-0, aber ich sehe auf jeden Fall Chancen auf 3 Punkte in Wolfsburg.
Wie siehst du's? Definitiv. Also wenn du es schaffst, also ich hab mir auch dann am Samstag vor dem Heidenheim-Spiel die Konferenz angeguckt und hab da eben auch den Auftritt der Wolfsburger in Augsburg gesehen. Und die sind gerade wirklich, die haben sehr mit sich zu kämpfen, haben eklatante Schwächen in der Defensive und die musst du jetzt einfach nutzen als VfB. Ja. Und dann kannst du da sicherlich auch 3 Punkte ziehen. Andererseits müssen natürlich auch die Wolfsburger jetzt langsam mal liefern. Mhm. Und du hast ja gerade einige Spieler genannt, eine gewisse Qualität ist im Kader auch, wenn ein Maxi Arnold ausfallen sollte, vorhanden. Und da muss der VfB auf jeden Fall vermeiden, wieder in diese Fehleranfälligkeit zu rutschen. Weil ich glaube, das kann sonst wirklich auch in Wolfsburg dir teuer zu stehen kommen. Aber unterm Strich, wenn du es schaffst, deine Qualitäten dann auch als Mannschaft auf den Platz zu bringen, kannst du das Spiel ziehen in Wolfsburg, definitiv. Wäre auch wichtig und würde sicherlich der Mannschaft auch nochmal so ein bisschen Auftrieb geben dann. Vor den schwierigen Aufgaben dann eben auch in Istanbul gegen Mainz zu Hause und dann in Mainz im Pokal.
Ja, über die sprechen wir dann in einer der nächsten Folgen. Nicht dabei sein kann natürlich immer Dino Mirovic, über den haben wir schon gesprochen. Jamie Leving, bin ich mal gespannt, ob es die Adduktoren nächste Woche Samstag immer noch zippern. Ich glaube, es ist keine strukturelle Verletzung, hat nur Adduktorenprobleme. Sonst wäre er auch nicht abgereist. Ansonsten sind alle fit. Dennis Undorf hat heute im Testspiel wieder mitgewirkt. Finn Jeltsch weiß ich nicht. Dürfte aber eigentlich auch wieder fit sein.
Könnte auch wieder fit sein, ja.
Ja, genau. Also momentan eigentlich bis auf Demirovic. Und wir kommen ja gleich noch auf die zweite Mannschaft zu sprechen. Da haben ja auch einige Rekonvaleszenten ihren Auftritt gehabt. Reden wir gleich drüber. Beziehungsweise wir können es kurz vorziehen. Also Justin Deal kann spielen. Der hat gespielt bei der zweiten, wird nach einer halben Stunde ausgewechselt, aber halt nach Absprache mit Sebastian Hoeneß. Sagadu hat ein Tor gemacht und auch Stergiou hat gespielt. Also die sind eigentlich alle wieder fit. Und ich erwarte eigentlich, dass wir gegen Wolfsburg einen vollen Kader haben. Außer es verletzt sich jetzt noch jemand, ich glaube, Frau Volz, bei der Nationalmannschaft. Und müssen wir mal schauen, wer dann die Tore schießt. Aber wir haben Elkanus, wir haben Undav. Also deswegen fand ich auch die Berichterstattung ein bisschen komisch. Ist klar, ich meine, Undav ist vielleicht nicht recht bei 100%, aber also ja, die geben es ja quasi die Klinke in die Hand. Und wenn dann Undav und Demirovic wieder fit sind, dann muss Elkanus zum Afrika Cup.
Oh.
21. Dezember geht's los. Gut. Bevor wir jetzt gleich noch auf die anderen VfB-Mannschaften kommen, noch ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne anders unterstützen, und zwar mit einer Rezension bei Apple Podcasts, mit einer Bewertung auf Spotify. Ihr könnt auch gerne die Folge kommentieren bei Spotify. Oder wenn ihr uns hier bei YouTube im Real Life, dann schaut das gerne Daumen nach oben da, abonniert die Glocke oder klickt auf die Glocke, abonniert den Kanal. Das hilft anderen VfB-Fans auf den verschiedenen Kanälen uns leichter zu finden. So, noch zum Abschluss der Blick auf die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen haben den 6. Spieltag mit einem 5-1 gegen Ingolstadt beschlossen. Den Tabellensiebten Jana Wolschlein traf Leonie Kopp traf mit ihrem ersten, also Jana Wolschlein traf mit ihrem zweiten und dritten Saisontor, Leonie Kopp mit ihren ersten beiden Saisontreffern und Dafina Recepi traf auch. Der VfB, es geht als Tabellenzweiter, nicht in die Länderspielpause, weil es geht bereits am Samstag weiter, aber ist nach 6 Spielen Tabellenzweiter mit 12 Punkten, genauso wie die Herren. 3 Siege, 3 Unentschieden, also noch ungeschlagen, 16-6 Tore. Und jetzt geht's am Sonntag um 14 Uhr nach Mainz, da bin ich vielleicht dabei, mal gucken, an den Tabellensechsten. Aber auf jeden Fall auch die Frauen jetzt, vor allem Zweiter, das ist der Platz, der zum direkten Aufstieg berechtigt in der Frauen-Bundesliga. Muss man natürlich schauen, ob sie den halten, aber nichtsdestotrotz, auch da sieht es gut aus.
Glaube ich, sehr stark auch in dieser Liga, also ja. Sehr enge Leistungsdichte. Aber wir drücken den Mädels die Daumen, dass sie das packen. Also.
Ja, auf jeden Fall. Der VfB 2 gewann 3-1 bei Hoffenheim 2 mit den eben schon angesprochenen Sagadou, Stergiou und Diehl. Sagadou mit dem Kopfball nach Ecke von Diehl zum 1-0. Jordan Majczak. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, Neuzugang von aus Polen mit seinem zweiten Saisontreffer und Mosanko, der einen Elfmeter versenkte zum 3-1 am Ende in Hoffenheim. Der VfB klettert damit auf Platz, das stimmt nicht ganz, der VfB ist jetzt Neunter. VfB klettert damit auf Platz 9 mit diesem Sieg. Und am Samstag, dem 18., also ist nach der Länderspielpause, geht's um 14 Uhr im Heimspiel gegen Schweinfurt, den Tabellenletzten weiter Aufsteiger. Da sollten vielleicht auch 3 Punkte drin sein für die Amateure.
Ja.
Die U19 ist eine Runde weitergekommen im A-Junior-Pokal. 2-0 hieß es am Ende gegen Augsburg. Matthäus Zickers und Enis Recepi, das ist der Bruder von Dafina Recepi, trafen für die A-Junioren. Das Achtelfinale wird am 8. November ausgespielt. Die Auslosung ist, glaube ich, noch offen. Das nächste Spiel findet dann auch nach der Länderspielpause statt am Samstag um 13 Uhr in Fürth. Und schließlich noch die U17. Die haben 5-1 gegen Ingolstadt gewonnen, genauso wie die erste Frauenmannschaft. Atta Cevi mit seinem zweiten und dritten Saisontor, William Ricopero mit seinen ersten beiden Saisontreffern und Brian Kenmo mit seinem zweiten Saisontreffer. Und damit haben alle 5 überregional agierenden Mannschaften, sage ich mal, also die Herren 1, Herren 2, Frauen 1 und die U19 und die U17, alle gewonnen. Und ich habe mal in der Saison-Doku gelernt, da gibt's Eis, wenn alle 5 Mannschaften gewinnen am Wochenende. Vielleicht auch Waffeln, hat jemand bei Twitter geschrieben. Genau, also die U17 ist jetzt Dritter von 8 mit 10 Punkten. Ja. Und am Samstag, dem 11., die spielen jetzt in der Länderspielpause weiter in Ulm. Geht's dann weiter. So, zu unseren Leihspielern und damit der Blick in die zweite Fußball-Bundesliga. Jairzinho Malanga spielte beim 4-0 in Magdeburg. 79 Minuten lang wurde dann ausgewechselt. Zuvor erzielte er noch, er wurde 79 Minuten eingewechselt, so rum. Spielte 11 Minuten. Eine Minute nach seiner Einwechslung erzielte er das Tor zum 4-0. Elversberg ist jetzt Tabellenführer mit 19 Punkten. Und wenn wir schon Magdeburg gleich drin haben, dann müssen wir direkt leider ans andere Ende der Tabelle gucken. Laurin Ulrich hat durchgespielt in diesem Spiel, konnte aber natürlich keine Akzente setzen. Magdeburg ist jetzt Tabellenletzter mit 3 Punkten. Dazwischen ist noch Dennis Seim mit Paderborn. Die haben 2-1 in Braunschweig gewonnen. Und wer genau hingehört hat, weiß, Dennis Seim hat nach knapp 500 Minuten mal wieder ein Gegentor kassiert. Schade, aber Paderborn trotzdem gewonnen, sind jetzt Vierter mit 17 Punkten. Und Jovan Milosevic, der trifft und trifft und trifft beim 1-0 gegen Vojvodina Novi Sad, hat er das Tor des Tages per Elfmeter erzielt, bereits sein 7. Saisontreffer. Der wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Um den gab es ein bisschen Diskussion, Yannick, ob er denn zurückkommt oder nicht. Beim Kicker hat jemand geschrieben, der, glaube ich, mit dem serbischen Fußball sehr vertraut ist, aber mit dem VfB weniger, dass er quasi keine Chance hat, wenn er im Winter zurückkommen sollte, wird ja immer spekuliert, kommt er zurück oder nicht? Holt der VfB ihn zurück? Nee, die Leihe läuft halt am 31.12. aus. Also klar, wir hatten schon Silas, der in der serbischen Liga nicht unbedingt geglänzt hat, was man so mitbekommen hat bei Roter Stern. Jetzt ist Jovan Milosevic bei Partizan echt gut drauf. Traust du ihm zu, jetzt aus der Ferne, dass er in der Rückrunde nochmal bei uns angreifen kann?
Ja, warum nicht? Also als Alternative kannst du ihn sicherlich in den Kader holen, als Backup. Je nachdem, wie es jetzt auch mit dem Mirovic weitergeht, mit seiner Verletzung, wie dann natürlich auch der Heilungsprozess ist. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der VfB dann nochmal im Winter Transferfenster aktiv wird auf dieser Position, eventuell, wenn sich was ergibt. Aber ja, ich denke, man wird aufmerksam die Entwicklung von Jovan Milošević bei Partizan verfolgt haben. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Tür für ihn beim VfB noch nicht ganz zu. Warum nicht? Also da kommt jetzt ein Spieler, wenn jetzt alles so läuft, wie es eben vertragsgemäß auch sein soll, dass er eben zum 31.12. wieder dann beim VfB auf der Matte steht. Da kommt da ein junger, talentierter Stürmer mit Selbstvertrauen zurück aus seiner Heimat. Und ja, warum nicht? Also charmante Lösung. Zumindest hättest du dann mal wirklich ein Backup als klassischen Mittelstürmer, ne? Da hast du wirklich ein neuner Backup für Demirovic. Klar, du hast noch Undav, aber ja.
Ja, und du hast, wie du sagst, mit Selbstvertrauen einen guten Lauf, wenn er so weitermacht. Ja, gut, schauen wir mal. So, damit sind wir am Ende unserer Folge 262. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, falls jemand im Stream zugeschaut hat. Das nächste Mal nehmen wir dann auf nach dem Wolfsburg-Spiel vor Fenerbahce, also übernächste Woche. Jetzt machen wir erstmal eine Woche Pause, erholen uns ein bisschen vom Bundesliga-Fußball, dann geht's direkt weiter. Gut, dann würde ich sagen, rolle ich mal das Outro, ja, das vergesse ich immer, aber jetzt nicht. Also, wir wünschen euch eine schöne, erholsame Länderspielpause und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Genau. Ciao. Viel Spaß beim Länderspielen. Ciao.